Fürchtet euch von den westlichen Winden. Jenseits des Meeres lockt ein anderes Land. Doch nichts als Verderbnis werdet ihr finden. Dort, wo schon Irenetria ihr Ende fand.
Ja, ist aus dem neuen Buch, ne? Was wir letzte Mal besprochen haben. Kommt wahrscheinlich, weil du gleich auf etwas hinaus willst, was mit Stürmen zu tun hat.
Unter anderem, ja, auf jeden Fall. Also das hat direkte Verbindung zu dem Addon, was, glaube ich, angekündigt wird.
Ja.
Ziemlich starke sogar.
Definitiv. Aber wie kriegen wir da, also jetzt mal, ich glaube, das Problem ist, wir haben ja heute gesagt, wir machen, das ist für die zu Hause jetzt gerade zuhören oder später hören, das ist die letzte Folge vor der BlizzCon, bevor ich rüberfliege und BlizzCon ist und wir dann alles erfahren. Deswegen haben wir gesagt, wir machen heute ein kleines Thema zum Anfang und dann halt unsere beiden finalen Predictions, was wir denken, was kommt, nur um die Leute mal abzuholen. Aber der Punkt ist jetzt, wie kommen wir von diesen Stürmen und Zwergen zur Nachtkriegerin?
Gar nicht.
Glaubst du nicht, dass Ilun wütend wird und deswegen der Sturm?
Nee. Ich glaube, das hat nichts miteinander zu tun, tatsächlich. Nee. Also, und doch, wir kommen noch zu Ilun. Pass auf. Irenetria ist ja ein grüner Drache, ne? Und die wachen über den smaragdgrünen Traum. Und der smaragdgrüne Traum hat irgendwas mit Ilun zu tun, auch wenn wir nicht genau wissen, was. Und schon sind wir bei Ilun. Ist das nicht Wahnsinn?
Also sagen wir so, auf der hinter dem Sturm im smaragdgrünen Traumgebiet ist Ilun gefangen.
Das könnte sein, aber bezweifle ich stark.
Weil dort die Leere es tatsächlich geschafft hat, den Traum zu überwuchern.
Ja, könnte sein, aber bezweifle ich auch.
Ich auch. Ich glaube, zuerst wollten wir über Nachtkrieger quatschen und einen Mond.
Ja.
Und ein Mount ist neu. Mhm. So ein Teddybär. Ziemlich witzig, was da jetzt gekommen. Also sehr viel. Dann haben wir noch das Wallpaper zu 10.2, das Artwork, das Official.
Ja, das haben wir auch.
Das zeigt Tyrande in einer sehr aggressiven Pose. Also quasi wieder Back to Shadowlands, wo sie Nachtkrieger war.
Ja, aber also glaubst du, da steckt was hinter?
Die hat sehr, sehr bösen Blick drauf. Die hat einen wirklich sehr bösen Blick. Ich meine, wir wissen ja auch.
Aber die wollen ja auch ihren Baum kaputt machen. Dafür hat sie jetzt ja so viel gelitten und so weiter. Die ist ein bisschen motiviert, da den Baum zu verteidigen.
Wir haben zwei Sachen noch dazu. Wir haben heute Morgen kam die Raid-Vorstellung für 10.2. Da haben sie so ein Video gezeigt, 30 Sekunden mit allen Bossen. Und sie haben das allererste Mal Fyrak richtig gezeigt. Ja. Und um Fyrak herum sind Irrwische. Ist auch schon sehr interessant. Und was noch interessant ist, während der Kampagne 10.2 wird ihre Ziehtochter Chandris befleckt.
Befleckt?
Ja. Wie
das klingt aber.
Es übermannt sie etwas. Und tatsächlich, Lillian Voss holt sie wieder zurück. Ganz wilde Geschichte, dass Chandris und Lillian Voss zusammen questen, aber Lillian Voss holt sie wieder zurück. Das Chandris ist so wild. Und
Lillian, das ist aber wirklich eine wilde Kombination. Vor allem, ich habe Lillian Voss jetzt gar nicht erwartet, überhaupt, dass sie ihn aufbringt.
Die Elite-Einheit von Sylvanas ist auch dort tatsächlich. Direkt bei den Nachtelfen. Also bei dem neuen Gebiet ist Delarien am Start, hat ein, zwei Quests, die gibt uns sozusagen die Quest zu Lillian Voss und Chandris.
Vielleicht so eine Art Wiedergutmachungsgeschichte?
Ja, maybe, genau, Eingliederung, ne, ihr könnt wieder zurückkommen. Da wird auch sehr viel thematisiert, dass Lillian Voss von den Kreaturen des Maracuentraubs sofort abgelehnt wird, ne? Also, die sprechen gar nicht erst mit ihr, die sagen auch ganz klar, du gehörst hier nicht hin, ey, rettet euren Baum und dann verpisst dich hier sofort wieder, ne?
Ja.
Also, da ist ganz übel. Chandris tritt dann so ein bisschen für sie ein und sagt, ey, nein, alles cool, ne? Die gehört zu uns. Und während des Questens wird Chandris halt ja übernommen. Sie denkt zurück an all das, was war mit dem Baum, dass ihre Eltern damals gestorben sind, natürlich von, wie heißt der jetzt, der Gute? Oh, wer hat die Eltern nochmal von Chandris getötet? Auf jeden Fall kommt das halt alles.
War das Xavius?
Ich glaube schon, oder? Also nicht Xavius, sondern wie hieß, war das nicht Fandral?
War das Fandral? Boah, ey, du erwischst mich immer nicht. Jetzt kommst du auf einmal mit Chandris um die Ecke, über die ich seit Wochen nicht nachgedacht habe. Ich weiß es nicht. Mir ist nur noch klar, was danach passiert ist, nachdem sie dann quasi ohne Eltern war und dann Tarande sich da gezeigt hat als Ziehmutter und so weiter und wo sie dann da aufgewachsen ist.
Schon wurde im Krieg der Ahnen getötet. Hatten wir auch letztes Mal schon geredet drüber, ne, ja. Und auf jeden Fall holt die das wieder ein und dann Feuer, Teldrassil, ne, weil da ist ja auch ein bisschen Feuer in 10.2 und es geht darum, dass wir drei Samen reinigen. Okay, wie im Ardenwald ungefähr, diese, ne, dass du, wo Mysala und so drin waren, ja?
Ja, die Wildsamen.
Genau, und sowas reinigen wir. Und einer von diesen Samen ist besonders böse. Der ist richtig hardcore, den kriegen wir nicht so einfach gereinigt. Und er übernimmt sie halt. Und dadurch dreht sie so ein bisschen am Rad, baut ein bisschen Scheiße. Und Lillian rettet sie halt. Okay. Aber danach konnten wir dann nicht mehr weiterquesten. Weil direkt danach geht sie zu Ysera, zu Merifra. Und ab dann ist vorbei. Ab da wissen wir nicht, ob das, verschlüsselt.
Okay. Ja, ist auf jeden Fall eine unerwartete Storystrang. Also
voll.
Hätte jetzt nicht überhaupt nicht erwartet, dass sie irgendwie die Lillian Voss da reinbringen und Chandris, ja, okay, maybe, klar. Aber ist auf jeden Fall unerwartet. Ja, mal gucken.
Es ist sehr interessant, auch dass sie die dunklen Waldläufer damit reingeholt haben. Das ist ziemlich witzig.
Meinst du, die wollen? Okay. Meinst du, die wollen irgendwie nochmal Story zu dem Nachtkrieger-Gedöns machen? Weil das wäre so ein Aufhänger, warum man das machen sollte.
Ja, schon, denke ich. Also ich denke, irgendwas wird da mit Tyrande passieren. Weil sie haben sie nicht ohne Grund genau so gezeichnet wie Shadowlands dort. Die hat richtig diesen bösen Blick drauf. Die ist richtig angepisst. Die hat richtig schlechte Laune. Und in der Zeit, wo wir mit ihr questen, wo sie da ja hockt mit all den anderen, ne? Nostormu, obwohl Nostormu ist eigentlich nicht da, den sehen wir nur auf dem Artwalk tatsächlich das erste Mal dort. Aber Vyranov und sowas, Alexstrasza sind ja alle da, auch die Netherschwingen sind dann ja schon da, der Sturmdrache ist schon da. Alle, und da ist die voll entspannt, die ist voll gechillt, die ist super drauf, redet ganz normal, natürlich besorgt um den Baum, keine Frage, aber keinesfalls böse oder irgendwie sowas in die Richtung. Also entweder ist es wirklich Chandris oder der Baum dann tatsächlich, dass sie irgendwie noch ausrastet. Der Punkt ist, was dagegen spricht, das Artwork zeigt ja eher das davor.
Ja.
Und die Kampagne endet zum Schlachtzug. Das heißt, da hat Fyrak den Baum noch nicht angegriffen, weil das ist ja, das wundern sich ja alle dort. Warum greift er nicht den Baum an?
Ja, ich glaube tatsächlich, also wir müssen vorsichtig sein mit dem Key Art. Das hier, ich glaube nicht, dass da so viel Story raus ableitbar ist, außer, dass die Charaktere kommen vor, der Baum ist wichtig und so weiter und so fort. Aber, dass man jetzt irgendwie sagen kann, das ist davor oder danach, ich glaube, die stehen da nie so in dieser Form, storymäßig. Ja,
aber warum dann auch Nostormu? Nostormu ist nirgendwo in dem Gebiet zu finden, kein einziger Bronze.
Weil er Teil des Patches ist bei der Wiederermächtigung der Aspekte. Das findet ja statt, das wissen wir ja.
Ja, genau, das findet definitiv auch statt. Das ist das, was wahrscheinlich gescriptet ist, was wir nicht einsehen können.
Genau. Und da würde ich aber dann auch...
Ich kann mir schon vorstellen, dass trotzdem was mit Chandris passiert, nicht tot, weil ich denke, Chandris wird die Nachtelfen übernehmen. Sei es nur, dass sie den Standort bei Amir Drasil übernimmt. Also sozusagen als Lordregentin. Tyrande wird nicht sterben oder sowas. Ich glaube nicht, dass Tyrande sterben wird, aber sie geht vielleicht zu Malfurion und sagt, ey, wir haben es jetzt wirklich geschafft, hier ist safe, du hast einen neuen Baum, Drachen sind da und also dann eher so in 10.2.5, dass dann halt Chandris Lordregentin von Amir Drasil wird und der neuen Nachtelfenzunft. Weil wir wissen safe von verschlüsselten Quests, dass ein zweiter Traditionsquestreihe zu den Nachtelfen kommt. Mhm. Wo dann auch das blaue Set kommt und so weiter und so fort. Wahrscheinlich auch dieser Bär.
Ja, es gibt ja auch die Spekulation, dass Amir Drasil und das Drumherum die neue Hauptstadt der Nachtelfen wird, also Darnassus ersetzen wird, weil verschiedene NPCs da sind, die vorher in Darnassus standen. Also irgendwie der Flugmeister und solche Geschichten.
Ja, genau, weil die sind auch aus Sturmwind weg.
Ja.
Sturmwind hat keine Flüchtlinge mehr, die sind weg. Also es kann schon sehr, sehr, sehr gut sein.
Auf jeden Fall. Ich habe vielleicht einen ganz guten Übergang, weil wir gerade über die Wiederermächtigung der Aspekte gesprochen haben. Ich glaube, das hängt zusammen, aber ich bin mir nicht sicher. Und zwar das hier. Also es
das
gibt...
Das wild.
Ja. Also es gibt einerseits hier diese Sentinels of the New Moon und andererseits gibt es eine Textur eines Mondes. Das ist hier dieser dunkle Mond.
Mittlerweile sogar in richtiger Größe.
Ja, und also New Moon. Jetzt ist, das weiß ich nicht, wie gut mein Englisch ist, aber Neumond heißt auf Englisch auch New Moon. Jetzt ist die große Frage aller Fragen, wie ist das mit Capitals und so weiter und so fort. Hm. Ja, weil New Moon in Capitals, heißt das jetzt was, heißt das nicht was? I don't know, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Es könnte tatsächlich heißen, dass wir einfach nur eine Neumondphase haben. Hm. Oder dass damit wirklich gemeint ist, hey, wir haben halt bei der Ermächtigung der Drachen, haben wir. Es gibt verschiedene Quellen dafür. Einmal, als Caligos zum Aspekt geworden ist in Cataclysm. Ein anderes Mal in den Büchern War of the Ancients. Haben wir, dass, wenn die Drachen ermächtigt worden sind, die Monde in einer Reihe stehen. Dass quasi der eine Mond den anderen verdeckt und wir haben sowas Ähnliches wie eine Mondfinsternis oder so. Eventuell ist nur das damit gemeint. Hm. Was ich daran ganz spannend finde und wobei jetzt viel diskutiert wird, ist dieses Ermächtigen jetzt etwas anderes als vorher? Also viele Leute sagen jetzt so, hey, die Drachen wurden ja durch Tyr damals ermächtigt im Rahmen der Ordnung. Deswegen sind die Drachen der kosmischen Macht der Ordnung unterworfen oder dienen ihr oder sind in deren Wohlgefallen oder wie auch immer. So. Mhm. Jetzt ist es irgendwie so, Tür ist ja nicht dabei. Und jetzt schließen viele, jetzt werden die Drachen irgendwie durch das Leben ermächtigt. Aber auch als Tier das gemacht hat, ist das ja mit den Monden passiert.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Zusammenarbeit mit Elun oder was?
Genau, dass vielleicht möglicherweise das einfach eine Zusammenarbeit mit Elun war. Und Elun macht das jetzt halt wieder, ohne dass Tür anwesend ist.
Ja, kann sehr gut sein. Also, wie gesagt, auch weil es gerade noch mal im Chat steht. Es ist tatsächlich so, wir haben mehr als nur ein Cinematic und die Skripte waren kurz offen. Eins ist New Moon. Weiteres aus den Dings sage ich jetzt nicht. Weil das wäre zu deep. Das kann schon passen, dass da eine, weil wir haben eine kurze Phase des Cinematics. Und danach nochmal ein Cinematic. Sprich, es kann gut sein, dass es so eine Bild-Kombo ist, dass das im Himmel irgendwas passiert oder so.
Ja. Also, ich vermute es ehrlich gesagt, dass wir irgendwie so ein Cinematic haben, wo die Monde übereinander laufen und dann sehen wir, wie die Drachen irgendwie zum Mond gucken und dann fangen deren Augen an zu leuchten.
Aber why Viranov? Gut, wenn es von Elun ist und man erklärt sie ja, dass es Elun und nicht Titan sind, dann maybe wird sie ja noch ja sagen, aber sehe ich nicht, ne? Sehe ich nicht. Ganz schwierig.
Was ist, wenn Viranov gezwungen wird?
Von wem? Also Maximum, weil Alexstrasza fällt. Das ist das einzige Szenario, was ich mir vorstellen könnte.
Und dann kommt eigentlich will Viranov das nicht, ne?
Nee. Und vor allem das nächste ist, auch die Netherschwingen wollen es nicht. Die Netherschwingen sind genau wie Viranov ein unberührtes Drachenvolk, was ganz klar gesagt hat, jo, wir kommen rüber zu den Dracheninseln, ne? Die haben ja jetzt einen neuen Hort auf den Dracheninseln. Aber die ziehen ihre Eier selber groß. Und sie wollen keinen Einfluss. Und Viranov spricht auch mit denen darüber. Also, warum...
Ja, also Viranovs Story-Entwicklung ist ja sowieso wild. Also ich weiß noch, als Viranov wir das erste Mal gesehen haben, ne? Da haben wir beide gesagt, naja, das sieht so aus, als könnte diejenige sein, die letzten Endes Alex Strasser, nicht Alex Strasser, die anderen Inkarnationen verraten wird und so weiter und so fort. Und das ist ja jetzt tatsächlich auch passiert.
Ja, die ist sehr jetzt, offen.
Genau, also es kommt jetzt nicht komplett überraschend. Aber wir hatten halt diesen Cinematic, wo Viranov mit Alex Strasser gesprochen hat und Viranov gesagt hat, mag ja alles sein mit deinen guten Absichten und so weiter und so fort, aber du hast meine Kinder gegen unseren Willen getauft. Ich übersetze das jetzt mal so ein bisschen. Und das geht überhaupt nicht fit. Und das werde ich dir niemals verzeihen. Und dann gleich nächste Zwischensequenz. Viranov wird Best Friend mit Alex Strasser. Da ist so ein richtiges Plothole zwischen. Und jetzt ist die Frage, entweder da ist irgendwas schiefgegangen in der Entwicklung von Dragonflight, dass da irgendwas fehlt, was dazwischen das hätte passieren
das
müssen.
Genau, dass hier ein Patch fehlt, ne? Mhm.
Genau, dass hier ein Patch fehlt oder was auch immer. Oder Viranov ist Doppelagentin und das passiert noch irgendwas Komisches.
Habe ich auch gedacht, aber ich meine, gut, sie ist ja nicht unbedingt direkt Best Friend, ne? Also wir haben ja schon noch was dazwischen, dass sie sieht, dass Fyrak einfach komplett durchdreht. Das kommt ja schon noch dazwischen, ne? Und dass sie schon sieht, so, boah, ey, okay, come on, der ist jetzt wirklich. Und sie stand ja kurz vor einem Angriff vor ihm. Also das war ja schon wild.
Ja.
Und ich meine, wenn wir so mal die Zeit nehmen, dass Viranov und Alex Strasser gesprochen haben, ist ein 05er-Patch, also 02-Patch von 05 auf 07. Das heißt, in-game-Zeit ist es ungefähr roundabout ein Vierteljahr.
Ja, das Ding
kann
ist
kann natürlich halt, viel Scheiße von Führer also, passiert sein.
Ja, du hast schon, also ja und nein. Guck mal, das Ding ist, ja, okay, Viranov sieht, dass Führer etwas vorhat, was nicht so cool ist. Okay?
Ja.
Check ich.
Ja.
Aber deswegen gehst du nicht zu deiner ehemaligen besten Freundin, die dich aufs Letzte verraten hat und deine eigenen Kinder, was denkst auch du, immer, wie man das nennen soll, gemacht hat.
Denkst du, die machen den Move wieder mit dem Buch? Weil, ne, heute ist die Präsentation von Amazon rausgekommen über das neue Buch. Wir haben die ersten Seiten gesehen, was auch sehr interessant ist, dass alle Drachenaspekte drin sind. Caligos, aber halt Merifra und Ebenhorn nicht. Gut, sind natürlich auch noch keine. Aber Maligos und Caligos sind drin, was halt sehr interessant ist. Und es kommt zur Zeit ungefähr, es kommt ja dann kurz danach raus. Maybe, dass da was drinsteht.
Also, soweit ich weiß, behandelt das Buch ja den...
Nein, nicht der Roman. Das kommt der über die Drachen.
Ach so.
Boah, nee. Die Chroniken-Dings.
Also vielleicht steht in dem Buch was anderes, als ich erwarte. Aber ich bezweifle, dass da groß auf die Story-Entwicklung zwischen Viranov und Alex Strasser eingegangen wird.
Glaube ich auch nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ich stelle mir schon vor, dass wenn jetzt irgendwie der rote Drachenschwarm behandelt wird, dass da grob die Story des roten Drachenschwarms erläutert wird, was Alex Strasser durchgemacht hat, dass sie mal für den Orks versklavt wurde und so weiter und so fort. Aber dass jetzt die jüngere Geschichte, also das, was wir jetzt in den letzten Content-Patches erlebt haben, dass das da drin überhaupt vorkommt, glaube ich nicht.
Ich auch nicht, nee. Nee, kann ich mir noch nicht ausmalen. Das heißt, da muss schon noch etwa irgendwas passiert sein. Das kann natürlich wieder noch Stormu sein, weil den haben wir ja noch nicht. Kann natürlich sein, dass er Viranov auch irgendwas gezeigt hat, ne?
Ja.
Weil er wird ja momentan emotionaler. Und er sieht, wie fertig Alex Strasser ist und wie kaputt sie ist und wie sie ja das alles fertig macht. Was ist, wenn Nostormo Viranov geschnappt hat und gesagt hat, guck mal, ich zeig dir mal, was Fyrak macht.
Ja, aber
also dann, er macht eigentlich das, was er nicht machen wollen würde.
Aber dann
schau mal. Und er zeigt vielleicht auch.
Also, warum wird uns das dann nicht gezeigt, dass das passiert?
Vielleicht kriegen wir das ja jetzt noch.
Okay.
Vielleicht zeigt er ihr, was damals tatsächlich mit den Eiern passiert ist, dass Alex Strasser jetzt von mir aus sich als verantwortlich gezeigt hat. Jo, das ist meine Verantwortung, aber vielleicht war sie es gar nicht. Vielleicht hat Tyr damals über alles hinweg entschieden und Nostormu zeigt ihr das.
Mhm.
Das wäre natürlich, und das ist was wir im 10.2.5er wunderbar bekommen könnten, ne? Weil dann ist dies, das, jenes und dann haben wir Rückblende und dann zeigt er warum. Das kann gut sein. Das würde ich sehen.
Aber ansonsten, oder also, halt. dass sich Viran auf dem Ritual unterwirft. Also den, wenn überhaupt in so einem heroischen Opferungsakt. Ja. Sowas wie von wegen Alexstrasza droht zu sterben oder die Kinder von Alexstrasza und Viranov sagt so, alles klar, ich bin besser als du, du warst für meine Kinder nicht da, aber ich bin für deine Kinder da oder so. Sowas, ja, maybe. Ich,
aber da ist nichts drüben.
Ja, eben. Da, ich wüsste auch keinen Anhaltspunkt. Ich fürchte tatsächlich, dass da irgendwie, dass das nicht gut erzählt wird irgendwie.
Glaube ich auch. Bin ich tatsächlich dabei. Das zeigt aber auch die Patch, also ich bin ja wirklich der Letzte, der Blizzard immer kritisiert, ich werde ja immer der Fanboy abgestempelt, aber das zeigt das, was die letzten Monate passiert. Undurchdacht, was nicht undurchdachte, unrelevante kleine Patches, die in 5 Jahren keine Sau mehr interessieren werden, wo wir nicht dran zurückdenken werden und sagen werden, der war wichtig, cool, dass wir in Abaros waren, weil die Zacher der Köln haben uns die und die Lore gegeben. So, da fehlt richtig, richtig, richtig Stuff und ja, sehe ich.
Ja, also ich befürchte leider auch, dass zumindest das ist irgendwie, wer weiß, aber ne, vielleicht kommt ja noch irgendwas, aber.
Ja, natürlich, kann.
Aber ich nach dem, das was sich gerade abzeichnet, ist das für mich auch so eine nicht nachvollziehbare Story-Entwicklung bezogen auf Viranov.
Das ist ja auch das, was in Dragonflight generell schon sehr oft kommt, dieses kurze, zusammengepackte, also die Caligos-Quest-Reihe, eine in sich geschlossene Erzählung. Toll, cool. Aber sobald es über Erzählungen geht, die über ein paar Patches gehen, wie mit Tür oder sowas, das endet so abrupt, das ist so, ja, der hat den Arm bewegt. Du kannst quasi aus jedem Kampagnenteil eine Meme machen, weil es halt einfach, ja, geht's jetzt weiter, geht's nicht weiter, dann kriegst du 2 Wochen später auf einmal noch eine Quest und beim den nächsten Patches kriegst du das nicht mehr. Und denkst dir so, ja, kommt jetzt was? Hab ich was verpasst? Hab ich irgendwo eine Quest nicht gefunden? Ne, weil die Alexstrasza Viranov-Quest war auch für den Otto-Normalspieler versteckt. Also hättest du jetzt nicht News-Seiten oder sowas gehabt, hätten sehr viele Spieler die da unten in dieser Taverne nicht bekommen. Also, das ist schon so ein bisschen, wo ich mir denke, also alles, was über Patches hinausgeht, auch mit den Draktür zum Beispiel, auch total abruptes Ende mit Adamantia, komplett einfach so hier, was ist jetzt? Wir haben hier einen super mächtigen schwarzen Drachen, den wir aufstehen haben lassen. Du hast gar keine Ahnung, wie die denkt, wie die handeln wird. Die könnte jetzt auch komplett alles kaputt machen, so. Und das war's. Und dann kommt 2 kleine oder 3 kleine Patches später, befreien wir irgendeinen anderen oder treffen irgendeinen anderen Kommandanten, der sich dann einfach denen wieder anschließt, so. Auch von jetzt auf gleich so. Ah nee, habt da recht. Eigentlich haben wir ja die ganze Zeit gegen die gekämpft und aber die 2 Sekunden haben die mich jetzt überzeugt, ne? Also wir machen da jetzt mit.
Ich fürchte, es sind zu viele parallel verlaufende Storystränge. Also du musst nur überlegen, wie viel das ist, ne? Also du hast halt jeder Drachenschwarm ist parallel, also der seine eigene Geschichte hat und erzählt wird. Ja. Du hast halt den Mainplot mit Eretikron und Co., der irgendwie parallel läuft. Dann wird noch du hast noch den Storystrang mit Tür. Du hast noch so andere Sachen, die irgendwie parallel laufen mit den Zentauren und was weiß ich nicht was.
Bane mal eben kurz reingeworfen. Genau. Auch so komplett random, dass Bane und die Tauren da reingeworfen
Wir haben auch noch so ein paar Sachen, die überhaupt gar keinen Sinn gerade ergeben. Vielleicht kommt das noch, aber ich bezweifle es, ehrlich gesagt. Nämlich der Mutterschwurstein. Was ist jetzt mit dem?
Ja, keine Ahnung.
Wird der jetzt nochmal aufgegriffen? Passiert jetzt was, wenn die Drachenaspekte sind? Also, wenn die wieder mächtig worden sind, reagiert dann der Mutterschwurstein?
Also, ich glaube, das war wirklich einzig und allein für das Schmuckstück, was man bekommen kann. Dass man zu den Schwursteinen hingeht und den Schmuck benutzen kann, so.
Dann haben dann auch so andere Sachen, ne? Im Grunde genommen waren wir mit der archäologischen Expedition in den Katakomben, in den Tür Experimente an Drachen durchgenommen hat. Das wurde nie weiter behandelt. Also wir haben dort eigentlich, also vielleicht haben wir erfahren, vielleicht auch nicht, dass Tür auch die Inkarnationen erschaffen hat.
Ja.
Das ist nicht ganz klar jetzt, wie man das zu lesen hat.
Dann hast du natürlich auch noch die Schatulle mit den unterschiedlichen Sprachen, die uns auch komplett noch mit Fragezeichen vollballert. Dann
Das würde ich wenigstens als so Bonus abheften. Da wäre ich jetzt nicht ganz so streng bei dem Ding.
Ja, da bin ich aber gespannt, weil das ist schon so ein dickes Ding, was sie noch auf jeden Fall erzählen müssten.
Nö, sehe ich überhaupt nicht.
Aber egal, ja, mach weiter. Mit den Furbox unten, beziehungsweise mit den Fellgnollen. Das ist auch noch komplett so, wo du dir denkst, okay, eigentlich Fell, sondern solche Dingsbums da.
Du meinst Verfall mit den...
ja, genau, Verfall.
Mit den Gnollen, ja.
Baktros, da steht ein riesengroßer vereister Turm und keine Sau erzählt uns, was damit los ist.
Ja, es gibt höchstens diesen einen Satz, dass da alle Leylinien zusammenlaufen und darf bloß nichts Schlimmes passieren, ne?
Ja, genau. Cool. Aber kümmern tut sich keiner darum. Weiß ich nicht. Und es, das Beste ist, oder was genau da reinpasst, sind die Netherschwingen. Die Netherschwingen kommen 2 Quests später. Ja, wir ziehen mit unserem kompletten Drachenschwarm von der Scherbenwelt hier rüber zu euch.
Ja.
Das hat 2 Quests gedauert.
2. Also ich habe den Eindruck, sie wollen zu viel erzählen. Es ist, ja. Da kommen die sie nicht hinterher. Sie haben schon sich dann geeinigt, okay, pass auf, wir haben so viel Story zu erzählen, wir machen so Zwischenpatches. Also zwischen den Content-Patches gibt es noch Zwischenpatches. Aber es reicht trotzdem nicht, weil es zu viel Story ist. Also sie wollen viel zu viel erzählen. Und dann fehlt es überall.
Ja, ich meine, ja, ist schwierig. Ist wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Auch mit den Sturmkrallen, mit Odin, was da kurz kommt, so. Wenn das war mit Odin, ne? Wenn da nicht noch mehr kommt und dieses Cinematic, was da gibt, von Byranov von ihm, wenn das nur so ein kurzes, kleines Intermezzel ist, ne? Dann bin ich enttäuscht. Mm. Weil, I mean, Odin, und wir reden die ganze Zeit davon, dass wir Tyr die ganze Zeit versuchen zu erwecken. Da muss von Odin was kommen.
Ich denke, da kommt auch noch was, aber da würden wir schon zum nächsten Add-on jetzt übergehen, bei mir tatsächlich.
Okay. Ja, also schwierig. Ah, gut, bleiben wir bei den Nachtkriegern noch. Also ich denke, dass Tyrande definitiv aus einen Ausraster schieben wird. Sie auch tatsächlich diejenige sein wird, die Fyrak tötet. Mit den Irrwischen. So ein Archimonde-Move-mäßig.
Sehe ich tatsächlich. Aber nicht als Ausraster. Also, dass ich schon zornig wird.
Ja, mit der Kraft von Ilun. Also, maybe ist sie jetzt so eine Art wie Son Goku, der den Super Saiyajin auf einmal kontrollieren kann. Ne? Du hattest ja auch da am Anfang, dass es so eine Art Transformation war, die ja ungewollt oder sowas war. Ne? Die sind in den Affen. Ich habe keinen Plan mehr von Dragon Ball Z, das ist 300 Jahre her. Aber ne, dieses war ja so ungewollt, wenn sie wütend ist. Und jetzt kann das kontrollieren. Jetzt kann Tyrande, in Zwiesprache mit Ilune vielleicht, kann sie das kontrollieren, kann auf die Macht der Irrwische zugreifen, weil das ja wahrscheinlich auch die Energiequelle von Ilun ist, und kann dann irgendwie Fyrak besiegen und muss dann aber irgendwie im Smaragdgrünen Town bleiben. Sie kann dann irgendwie nicht mit rüber, weil sie irgendwie gebunden ist, weil sie diese Macht so benutzt hat. So ein
Könnte das könnte so ein Ding erklären. Sein wie mit Bolvar im Shadowland Cinematic?
Ja, genau.
Bolvar gibt sich der Macht des Kerkermeisters hin, wird blau. Und Tyrande gibt sich der Macht von Ilun hin und rastet komplett aus, irgendwie so in der Richtung.
Ja, sehe ich. Und dann kommt der Mond. Dann kommt
und das der Mond. Löst das Ereignis aus, was dann vielleicht die Drachenaspekte.
Und das ist das End-Cinematic vom Raid.
Ja, könnte gut sein.
Boah, das wäre schon wild. Hab ich schon Bock, ich hab Gänsehaut. Ich
hätte Bock darauf. Das wäre auf jeden Fall, hätte was episch-heroisches auf jeden Fall. Und das wäre vielleicht auch etwas, was die Nachtelfen vielleicht so ein bisschen, die Nachtelfen-Spieler meine ich jetzt, so ein bisschen freuen würde.
Ja, klar, weil...
Dass Tyrande mal einen großen Auftritt bekommt, weil der wurde in Shadowlands ja verwehrt.
Ja, und ich muss sagen, auch als Horde-Spieler ist es, glaube ich, nicht zu krass negativ. Auch wir haben damit den Hero-Moment einfach, weil Tyrande da schon... Das geht schon klar, möchte ich behaupten.
Ja.
Auch für die Hordler.
Ja, ja. Würde ich auch sagen.
Also das sehe ich. Das wäre cool.
Ja,
sehr cool. Weil ich glaube, Fyrak. Ich meine, das ist ja das Problem, was wir gerade mit Fyrak haben. Jo, wir haben ein paar Drachen am Start, aber wir haben ja nichts. Wir haben keine Artefaktwaffe. Wir haben kein Herz von Azeroth. Aber er ist literally voll gepumpt mit ziemlich viel Power.
Ja.
Wir haben keine Drachenseele, wir haben nichts. Also irgendwie schon schwierig.
Das so Archimond äquivalent plus Tyrande irgendwie in super
Nachtkrieger-Modus. Naja gut, hat sie ja damals auch in Hyjal. Sie hat ja mitgemacht, sag ich mal, als die Irrwische dann.
Ja, aber Tyrande hat ja die Dings aufgehalten, die Geißel und so weiter, ne? Und die Dämonen.
Nein, also, nein, ja gut, aber sie war mit beim Kampf von Archimonde direkt mit
drin. Ja, aber Malfurion hat den Kampf, hat die Irrwische koordiniert, soweit ich
das richtig ja, genau, aber sie war halt mit da dran, also das ja. Dann passt das. Also, ne, es ist schon so ein bisschen dieses Äquivalenz dazu. Boah, stell dir mal vor, kennst du noch diese Cinematic davon, wie Archimonde von diesen Irrwischen umrungen wird?
Ja, ja.
Und so, stell dir mal vor, das kriegen wir von Fyrak. Boah, das wäre schon ein wirklicher... Oh, das wäre geil. Mhm. Und dann so Tyrande, die so da rumschwebt, so dieser Wirbelsturm um sie herum, mit den Irrwischen auf die drauf, und dann kommt so der Mond. Oh, und Ilun zeigt sich.
Ich fände es aber auch so nice, wenn Fyrak irgendwie noch einen Move macht dabei, irgendwas Krasses. So. Weil, guck mal, als Archimonde gestorben ist, dann explodiert er ja und nimmt den halben Berg mit allem drumherum.
Ja.
Dass Fyrak irgendwie auch irgendwie noch einmal ausholt und dann kommt Shadow Flame und brutzelt irgendwie, weiß ich nicht, Szenarios auf dem Leben oder so.
Interessant ist tatsächlich bei diesem Video, wo man das mit den Irrwischen sieht, dass er so einen finalen Feuerflammen-Dingsbums castet. Wir haben ja schon so gut wie alle Spells von Fyrak. Da, es könnte tatsächlich sein, dass das so ein Endspell ist, der dann halt quasi das währenddessen das passiert. Also du besiegst ihn, was weiß ich, auf 5%, 1%, 0%, was auch immer. Und dann kommt diese Flamme. Das heißt, da rastet dann Tyrande dann aus, weil er da irgendwie so einen Mega-Move macht oder so. Oder da übermannt dann Ilun ihn.
Ja.
Maybe.
Ja, okay. Ja, mal gucken. Könnte man sich irgendwie was Krasses vorstellen, dass irgendjemanden tötet? Isera oder so? Nee, ne?
Ich meine, sie ist tot.
True.
Die ist halt einfach tot. Aber wenn tot. Sie jetzt gerade, warte mal,
wie aber ist Maus das denn? Tot.
Wollte gerade sagen, was passiert, wenn sie jetzt stirbt? Kann sie ja nicht mehr Malfurion zurückbringen. Das heißt, Tyrande
wäre folgendes.
Richtig sauer.
Wenn Isera jetzt sterben würde, ne, im Smaragdgrüntraum, dann kommt die Seele zu Pelagos und der kriegt direkt Blue Screen. Das ist die gleiche Geschichte wie das mit Argus. Ja. Das ist nicht vorgesehen in diesem Universum. Was tut ihr da?
Ja. Nee, aber mal im Ernst. Wenn Ysera stirbt, dürfte Malfurion keinen Weg zurück haben erstmal. Keinen normalen. Vielleicht eine Wiedergeburt, eine Reinkarnation, was ja aber Zeit braucht.
Ja.
Das heißt, Tyrande wäre richtig angepisst. Mhm. Also eigentlich ist hier gerade Yseras Leben wichtiger als alles andere. Ich glaube sogar als der Baum.
Ich möchte noch mal kurz was anderes erwähnen in diesem Zusammenhang. Wir haben ja Malfurion gegen Isera eingetauscht.
Ja.
Warum?
Ja. Ja. Also.
Isera muss ja was machen, damit sich das gelohnt hat.
Also, sie ist schon beim Questen in 10.2 kriegst du schon mit, dass sie ohne sie hätte der, wäre das Auge von Isera überrannt worden. Also sie macht da so einen heftigen, mega krassen, super derben Schutzschild, den auch nur sie aufhalten kann. Du darfst sie auch nicht ansprechen. Wenn du sie ansprichst, wird die auch richtig schnäppisch und sagt, jetzt nicht, Mann, ich muss mich konzentrieren, verpiss dich. Und Merifra sagt dann auch, ey, wir müssen jetzt gucken, ne, aber wir müssen sie in Ruhe lassen. So. Also sie versuchen das schon so hinzustellen, dass nur sie gerade uns irgendwie retten kann.
Ja, aber wenn Malfurion dort festhängt, wäre das doch Illidans Chance, lese ich gerade im Chat.
Ja, und dann hörten wir auch Sageras zurück, Schwert. Ich sehe sowieso Illidan und Tyrande. Nein, das wäre schon toll. Das wäre schon. Dann der Demon Hunter drittes Back, irgendwie muss der ja kommen. So ein Kind von Tyrande und Illidan. So ein Priester-Demon Hunter. Wäre schon cool. Hätte ich schon Bock drauf. Nein, Spaß. Nee, aber ich glaube, da haben wir einige potenzielle Wege, die da kommen könnten, tatsächlich.
Ja, mal gucken. Ich bin noch ein bisschen, weiß ich noch nicht so genau. Also, mal schauen, wie es sich ausgeht. Auf jeden.
Ansonsten glaube ich tatsächlich, also ich hoffe, dass das so kommt, aber ich denke, es wird unspektakulär bleiben.
Ja, bis auf den End-Cinematic, also.
Sicher, dass der spektakulär wird?
Maybe nicht das Besiegen von Fyrak, vielleicht. Ja. Ne? Also es könnte dieses Irrwisch-Explosionsgedöns oder sowas in der Richtung werden. Aber ich gehe schon davon aus, dass die Ermächtigung der Aspekte spektakulär wird, ehrlich gesagt.
Hm. Ja, das kann sein. Was übrigens auch noch interessant ist, ist ja, dass ja der Adenwald verbunden dort ist. Ne? Wir haben ja Delegation des Adenwalds. Ja. Und die sind bisher nicht ein einziges Mal in Erscheinung getreten tatsächlich. Also Lady Mondberry gibt uns eine Daily Quest, eine Weekly Quest, aber ansonsten haben die gar keinerlei Aufgabe. Das heißt, das sieht eher so aus, als ob die was für hinterher wären. Was dann für meine These stimmen könnte, dass ihr vielleicht damit, also Ysera stirbt, Malfurion bleibt da drüben, Tyrande bleibt im smaragdgrünen Traum, weil sie halt die Macht von Elune genutzt hat. Sie können aber miteinander kommunizieren, weil halt smaragdgrüner Traum und Arnwald jetzt miteinander verbunden sind. Durch den Baum. Mhm. Das wäre dann nochmal so was Episches. Man hat Tyrande und Malfurion weg, was passieren muss. Ne? Wir haben Sylvanas weg, wir haben Varian weg, wir haben all die wichtigen Charaktere sind weg. So, auch Tyrande und Malfurion müssen weg. Weshalb ich sowieso denke, dass Chandris, also sie kriegt noch ein neues Model, das wissen wir. Sie hat's noch nicht, aber sie kriegt definitiv noch eins.
Ja.
Und die muss da mehr übernehmen.
Ja, ja. Also es würde halt Sinn ergeben, dass das Marco den Traum und der Anwalt dadurch jetzt stärker verbunden sind als zuvor. Zuvor gab's das Gate, womit die Wildsamen zurück in den Marco den Traum überführt worden sind. Jetzt gibt's vielleicht eine direktere Verbindung, weil das wissen wir ja, als Tyrande ihre Kräfte als Nachtkriegerin verloren hat, wurde ja kommuniziert, dass Elune aufgrund eines Missverständnisses Teldrassil abbrennen ließ, weil sie nicht genau wusste, was in den Shadowlands abgeht. Los. Genau. Ja. Deshalb ist logisch, dass quasi die Winterkönigin und Elune mit diesen Samen, der den neuen Baum formte, jetzt quasi eine Möglichkeit gesucht haben, wo sie besser miteinander kommunizieren können.
Das ist der FaceTime-Baum.
Ja. Ja, so in der Art.
Und den muss man deswegen auch in Azeroth pflanzen, weil Azeroth die Schnittstelle ist.
Ja.
Also deswegen muss der aus dem smaragdgrünen Traum. Weil nur im smaragdgrünen Traum wäre keine Verbindung. Ist er aber auf Azeroth, ist er die Schnittstelle für beides.
Richtig. Also zumindest wenn das Bild der Titanen stimmt.
Stimmt.
Dann ist das richtig. Mhm. Auf jeden Fall.
Wäre cool. Und vor allem, wie gesagt, du hättest dann eine Tyrande dort, die wäre nicht ganz, ganz weg, so wie Sylvanas, ne? Sylvanas wissen wir auch, ist nicht immer weg. So wie Illidan, er ist nicht ganz weg, aber wir können ihn nicht sehen. Aber wir haben ihn immer irgendwie da, so halt. Das ist schon cool.
Ja, ja, sie können immer so drauf zurückgreifen, wenn sie müssen, aber sie haben diese mächtigen Charaktere so ein bisschen beiseite geschoben.
Genau. Das heißt, so könnte man Tyrande gut wegbekommen, Ysera gut wegbekommen. Fehlt nur noch, dass Nostormo und Alexstrasza wegkommen.
Ich glaube, die kommen nicht weg. Aber müssen sie auch nicht zwangsläufig? Du kannst bei Nostormo immer sagen, der kümmert sich jetzt wieder um die Zeitlegung und hat da irrsinnig viel zu tun. Und Alexstrasza, jetzt so viele verschiedene Drachen und sonst was, da kannst du sagen, sie hat richtig viel als Mutti zu tun, das alles irgendwie zusammenzuhalten.
Ja, genau, die holt jetzt halt die Sturmdrachen, die Netherschwingen. Vielleicht macht sie sich auch als Aufgabe, alle Drachen in Valdraken zu vereinigen. Sprich, sie geht mit den Roten auf Tour und holt alle anderen Drachenschwärme einfach nach Valdraken.
Ja.
Und lädt die halt ein. Das kann man schon gut, denke ich, mal machen.
Ja, ja.
Also, weil ich gerade lese, Khadgar. Denkst du, Khadgar kommt da noch irgendwie vor? Ich glaube, das ist auch was so Gecuttetes aus Dragonflight. Ich glaube, der sollte mal was vorhaben. Ich glaube, die hatten eine Story mit ihm und ich glaube, die ist verworfen.
Denke ich auch. Also irgendwas vielleicht mit, dass du irgendwie auf Wissen stößt. Ne? So ein bisschen gibt's da ja auch, was er auf diese Interesse für diese Leylinien und so zeigt in dem Gebiet. Ja. Aber daraus wurde da nichts. Aber dann irgendwann gecuttet und gesagt, ist nicht so wichtig. Irgendwie, dass er da irgendwie eine magische Entdeckung macht oder so. Aber haben sie, glaube ich, dann gelassen.
Sehe ich. Ich glaube auch, der war mit Vaktros, wäre er gekommen. Ja. Ich glaube, es gab eine Story rund um Vaktros und Leylinien und Wissen. Und das ist gecuttet. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ja. Denke ich auch. Weil es nicht wichtig ist für den Storyverlauf von Dragonflight. Sondern das war nur irgendwas Allgemeines über Magie und so weiter.
Ja, genau. Ja, genau, damit er auch das Buch dann erzählen kann, sozusagen, ne? Also diese Chroniken.
Ja.
Damit er das erzählen kann.
Stimmt. Das könnte es auch sein, dass man einfach nur, dass er da ist, damit man einen Grund hat, warum er das alles weiß über die Drachen.
Ja, bin ich dabei. Sehe ich. Sehe ich. Ansonsten, glaube ich, ist so viel gecutteter Content. Auch die Traktür, glaube ich, ist jetzt abgeschlossen. Auch wenn es mitten in der Luft hängt, einfach.
Ich glaube, so richtig gecuttet sind die Traktür nicht. Ganz bisschen vielleicht. Aber aus meiner Sicht ist halt die Traktürgeschichte so ein bisschen diese Tragödie, die wir in den Saraleck-Höhlen und so weiter erlebt haben. Das ist schon der wesentliche Punkt. Und dass sie jetzt halt Eigenverantwortung übernommen haben.
Ja, ist ja auch richtig. Aber stell mal vor, die hätten die Story enden lassen auf der Insel der Verbotenen oben. Weißt du, wo das mit der Höhle war? Ey, ich hatte Pipi in den Augen. Die Story war geil. Die Kampagne auf der Insel war super, super geil. Wie die Ansprache von Ebenhorn dann zu der Kommandantin da. Das war wirklich super Glutal. Gut. Ja, genau. Und dann ist es bergab gegangen. Dann wurde es unwichtiger. Natürlich ist sie mit Sakharov aufeinander gestoßen und wo die dann tot war, hat sie nochmal eine tolle Rede geschwungen, aber die war nicht mehr emotional.
Sie haben halt noch erzählt, dass einige halt noch zu einer Altarin gehalten haben und dass sich das als Fehlschluss erwiesen hat und das war's. Ne?
Ja, genau. Und dann mit Adamantia lässt man halt einfach offen.
Ja, das ist schade. Also da, ich glaube, Adamantia wäre eine interessante Geschichte gewesen. Ansonsten weiß ich nicht. Ich glaube, das ist schon größtenteils zu Ende erzählt, tatsächlich.
Ja, glaube ich auch, aber das ist, also, aber nicht zufriedenstellend.
Ja, also man kann jetzt noch überlegen, ob die Draktür in ihrer Eingliederung in Horde und Allianz jetzt noch die anderen Klassen lehren und dass sie die Rufer vielleicht auch versuchen, anderen wiederum Völkern beizubringen und
das
so.
Das wird kommen, ja.
Ja, aber das ist halt so weitere Story, Eingliederung Gameplay. Des Volkes halt einfach, genau. Das ist eher Gameplay. Das ist
Gameplay, ja.
Ja, aber ansonsten passiert da nicht viel gerade.
Auch mit den ewigen Drachenschwarm, denke ich, ist auch vorbei. Ja.
Ja. Ich glaube auch nicht, dass da noch. Tatsächlich, kommt. Ja.
Ja. Ja, schade. Ich würde sagen, dann gehen wir rüber in. Was kommt denn noch?
Was kommt denn noch?
Beziehungsweise, wohin geht's?
Ja. Also, soll ich mal anfangen mit meiner kleinen Überlegung?
Ich hab deine wunderschönen Bilder an. Die sind toll geworden. Hast du wirklich gut gemacht.
Also, wir haben diese Geschichte, die ich am Anfang vorgetragen habe mit Erinetria, also einem grünen Drache, der Richtung Westen geflogen ist und nie wiedergekommen ist. Tyr hat davor gewarnt, dass das dazu stürmisch ist und dass es da nichts gibt und nur Verderben lauert und so weiter und so fort. Und dann haben wir noch die Berichte von einem Piraten, der auch gesagt hat, die See ist da super stürmisch und hast du nicht gesehen.
By the way, wir wissen nicht, welches Geschlecht dieser Pirat hat. Es kann nämlich sehr gut sein, dass es eine Piratin ist. Habe ich rausgefunden mit dem Redshirt-Guy. Haben wir ein bisschen darüber
Okay. Night Squall heißt der, glaube ich, ne? Ja. Auf jeden Fall, ich gehe davon aus, ist jetzt die Hypothese, dass Erinetria die Reise in den Westen durch diese stürmische See überlebt hat. So. Und jetzt ist ja Folgendes passiert am Anfang von Dragonflight. Die Dracheninseln sind wieder erschienen. Und mit dem Wiedererscheinen der Dracheninseln, dieser Aktivierung dieses in Waldracken von diesem Leuchtfeuer, wurden ja alle Drachen zu den Dracheninseln gerufen. Dieser Ruf war so stark, dass selbst die Drachen, die sich auf Draenor befunden haben, beziehungsweise auf der Scherbenwelt, wie die Netra-Drachen diesen Ruf vernommen haben. Das heißt, wenn Erinetria es überlebt hat, hat sie ebenfalls diesen Ruf vernommen. Und hat sich jetzt auf den Weg gemacht und wird gegen Ende von Dragonflight auf den Dracheninseln eintreffen. Aufgrund von diesem Ruf. Und das ist quasi der Übergang zum nächsten Add-on, weil sie wird uns erzählen, hört mal her, dort gibt es ein Land und eigentlich will ich mit euch nichts zu tun haben, aber ganz, ganz schlimm, da kam so ein großer Erdelementardrache namens Eridikron, noch nie von dem gehört, und der fängt da an, Dinge ins Laufen zu bringen und wir müssen uns darum kümmern. Jetzt weiß Erinetria aber, dass wir da nicht so einfach hinkommen, weil die See so stürmisch ist. Aber dort, wo sie war, dort gibt es ein Volk von Zwergen. Und das wissen wir von den Berichten oder Büchern aus Uldaman. die diese Anomalie in diesem Riss Sektor A, ich glaube 3, 8, 9 oder so ähnlich haben die Titanen das genannt, die das irgendwie überlebt haben. Und diese Zwerge, die reiten auf Griffen, sogenannten Sturmreitern, und diese Sturmreiter, die können diese Stürme meistern und dort ohne Probleme reiten. Und deswegen kommt Erinetria zusammen mit den Zwergen und den Sturmreitern bei uns an und wir satteln auf den Griffen auf und machen uns zusammen mit Erinetria und den Zwergen auf in das Land westlich von Kalimdor.
Alles klar, habe ich zwei Sachen. Der Griffen ist ja aber ein Special Mount, was man nur kriegt, wenn man die HC Edition kauft. Wie kommen die anderen Leute rüber? Auf Fluchmeister vielleicht. Okay, zweitens habe ich vergessen. Shit.
Sehr gut.
Weiß ich nicht, du hast gerade irgendwas gesagt, da ist mir direkt was in den Kopf geschossen. Genau, der Night Squall, die Piratin.
Ja.
Hast du jetzt nicht mit reingenommen. Aber was interessant ist, kann natürlich sein, dass sie sich umentschieden haben. Aber wir wissen, dass sie gen Osten gesegelt ist. Nicht gen Westen. Im Buch steht nämlich Osten. Ja. Wenn ich das richtig im Kopf habe, steht, dass sie nach Osten
ist. Ich habe mir safe gemerkt, Westen.
Und deswegen hatten wir beide auch darüber schon gequatscht, dass rechts von östlichen Königreichen was kommen könnte.
So, warte mal. Ich hab's gerade auch auf Englisch. Ist es das? Return of the Night Squall?
Ja, das ist es. Und ich meine, da steht Osten. Was da drin? Ja, ich bin mir schon sicher. Also ich glaube zumindest, dass ich mir sicher
bin. Oh, cause you likely heard the greatest tale of them all. How after building a brand new flagship, he set sail for the West.
Sag doch West. Okay.
Siehste.
Aber, nee, warte mal, es gab doch... das meinte ich gar nicht. Es gab eine Geschichte darüber, über den Night Squall, dass er es geschafft hatte. Dass er es geschafft hatte.
Das ist ja die Geschichte.
Nicht, ja, genau. Aber da steht noch was anderes. Das ist klar, er will nach Segel Westen. Dafür sucht er sich eine Bande. Aber sie erzählen ja über die Errungenschaft, dass er der Einzige war, der oder die Einzige war, die es geschafft hatte, über die See hinaus zu segeln.
Und ich meine, ja, dass er wieder von da zurückkommt, das ist ja der Punkt. Normalerweise kommt da keiner zurück. Man kann noch überlegen, pass auf, jetzt kommt der ganz große Punkt. Warum kam Erinetria nie zurück? Warum kam überhaupt nichts zurück? Ne, also dieser Nightfall war ja nicht der Erste, der es versucht hat. Er ist nur angeblich der Erste, der es geschafft hat, zurückzukommen. Warum sind auch die Zwerge nie rübergeritten? Und ich habe jetzt eine Vermutung. Es ist etwas passiert. Was da genau passiert ist, das könnte der Kerkermeister gewesen sein. Vielleicht war es ein anderes Event. Es gab auf jeden Fall eine magische Barriere. Möglicherweise haben die Titanen die selbst aufgebaut. Mhm. Und diese magische Barriere hat Folgendes bewirkt. Alles, was versucht hat, nach, ich nenne es jetzt einfach mal, Avaloren zu kommen, also das Gebiet westlich von Kalimdor, das kommt rein, aber nicht raus. Mhm. Es gibt quasi einen Weg rein, aber nicht raus. Und der Grund dafür könnte sein, dass da noch ein alter Gott ist, den die Titanen nicht besiegen konnten oder sowas. Whatever. Auf jeden Fall gab es eine magische Barriere. Und diese magische Barriere ist zerrissen, zerstört worden. Vielleicht, weil der Kerkermeister auf Azor draufgehauen hat. Vielleicht aus einem anderen Grund. Und als das passiert ist, ist die magische Barriere ins Wasser getaucht. Und das ist das blaue Zeug, was am Anfang von Dragonflight die Dracheninseln erweckt hat.
Wie erklärst du dir das mit Odin?
Was
Dass mit Odin? Dass er da ja Einheiten rübergeschickt hat.
Vielleicht ist er derjenige gewesen, der letztendlich die Barriere aufgebaut hat.
Mhm. Könnte es das nicht sogar sein, dass dann Odin uns rüberschickt? Dass wir dann mit Odin
Ja, arbeiten? Oder Tyr. Da ist nämlich der Punkt. Ich glaube, Tyr, den erwecken wir ja die ganze Zeit über das gesamte Addon und so weiter, ja, der hat ja auch eine Verbindung zu Erinetria. Der weiß ja, was da los ist. Der ist ja derjenige, der diese Warnung ausgesprochen hat mit geht nicht nach Westen. Und jetzt kommt Erinetria und sagt, hier, ihr müsst nach Westen kommen. Und dann kommt Tyr aus seinem Winterschlaf und entweder sagt er, okay, ich weiß genau, was du sagst, das ist wirklich schlimm, trotzdem kriegst du eins drüber dafür, dass du was gemacht hast, Kind. Oder Tür ist komplett dagegen, dass wir aufbrechen und Odin ist dafür oder sowas. Also es könnte ein schöner Streit zwischen Odin und Tür entbrennen oder das genaue Gegenteil. Das ist der Punkt, wo der Streit zwischen Odin und Tür endet. Also merken, dass sie in einen Strang ziehen müssen.
Okay, wie erklärst du dir dann oder was macht Iridikron, um die Titanen anzulocken? Weil das ist ja sein Ziel, ne? Er will die Titanen holen.
Iridikron ist ja im Bunde mit der Lehre. Ob das jetzt ist, weil Iridikron die Lehre toll findet, ich glaube nicht, sondern eher ist es so ein Zweck, Freundschaft oder sonst irgendwas. Iridikron will die Titanen nach Azeroth holen. Das ist ja sein Ziel. Das wissen wir. Um die bloßzustellen. Wie er das genau machen will, ist nochmal eine andere Frage, aber das ist ja so sein Ding. So. Um die Titanen anzulocken, muss was richtig Großes passieren. Zum Beispiel die Befreiung eines alten Gottes. Und Iridikron weiß vielleicht, dass auf Avaloren ein weiterer alter Gott oder so ist. Also bricht Iridikron auf, um diesen alten Gott zu befreien. Und die Titanen bekommen das mit, also reisen die an.
Das meinst du, dass dann so einer wie Algalon da hockt, gefängniswächtermäßig?
Sowas in der Richtung, ja. Und Iridikron tötet den oder so.
Ja, und die letzte Nachricht ruft dann noch die Titanen.
Ja.
Oder er kann ihn ja, ne, was weiß ich, irgendwie zwingen, dazu die Nachricht zu senden. Ja, das kann schon sein. Was würde, also du rechnest dann damit sozusagen, wir haben einen offenen alten Gott da, was wir ja bisher noch nie hatten.
Richtig.
Weil wir hatten Yogg-Saron, der war halt, ja, der ist durch den kleinen Riss, hat das geschafft, ein bisschen. Wir hatten Seton, der auch nur sein Auge durch den Boden gesteckt hat. Wir hatten, das war's.
Ich würde sagen, man könnte es halt so erzählen, ja, dass du halt merkst, dass der sich ausbreitet. Ne? Also der kann erstmal ein Gebiet sein. Das ist dann quasi das Endgame-Gebiet oder so. Und wir reisen da halt an und da gibt es halt dann die typische WoW-Entwicklung. Das erste Gebiet, da leben halt die Zwerge und wir freuen uns mit denen an und helfen denen bei ihren Problemen.
Ja.
Und dann gibt es noch irgendwie ein Gebiet, da sind die grünen Drachen von Irinetria oder so. Und dann denken sie sich aber noch was völlig was Neues fürs dritte Gebiet an.
Also wenn wir noch ein Gebiet mit Drachen bekommen, boah, nee. Also auch keine Fraktion, nichts. Also da darf ein Drache chillen, der darf uns rüberbringen.
Und na, die können da ja schon ein Schwarm anwesend sein, die müssen ja nicht so viel machen, oder?
Ja, irgendwie sowas, aber boah, kein Gebiet, was irgendwie als Theme Drachen hat. Mhm. Jetzt in Dracheninseln, weil boah, nee. Also sorry, die Drachen. Ich mag wirklich die Drachen und alles. Aber Dragonflight hat wirklich übertrieben. Ich meine, wir hatten das schon mal mit Orks und mit der Legion. Aber selbst da war mehr Variation dazwischen. Und was jetzt halt, war wirklich...
Was sie halt auf jeden Fall bringen könnten, ist, dass dieser Ort, an dem der Baum sich befunden hat, der zwischen der Liebe, zwischen Eona und Elun entstanden ist. Dass das nicht im Un'Goro-Krater war, sondern auf diesen neuen Landmasse. Noch ein Grund mehr für Armantul, das zu verbergen.
Ja.
Dann hast du da diese Wächter, die auf diese Wurzeln aufpassen. Dann wucherte da vielleicht das Leben. Dann hast du so ein Gebiet wie bei Draenor, hier das zweite Gebiet. Wie hieß es?
Gorgrund.
Weißt du? Ist es Gorgrund?
Ja.
Das ja, genau, Gorgrund. Genau. Da hast du so ein überwuchertes Lebensgebiet noch.
Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass die Lehre sich da so ausbreitet. Ich meine, ganz im Ernst, ein offenes Lehre-Add-on wäre geil. Also wirklich richtig offener Old God wäre schon geil. Aber dann kommen wahrscheinlich wirklich die Titanen. Wie willst du die Titanen bringen? Man kann höchstens sagen, okay, sie sind auf dem Weg und transferieren vielleicht schon mal ihren Geist in Lebewesen vor Ort. Tür hilft dabei. Ne, der schaltet so eine Kommunikationsbrücke und die sind dann vor Ort, ergo nicht big, groß und machen einen Fingerdrücker und alles
die ist sind kaputt. Du darfst nicht vergessen, als wir die Titanen das letzte Mal gesehen haben, waren die alle komplett kaputt. So hängen die ja auch in diesen Stühlen. Die sind ja von Sagaras gebeutelt und sonst irgendwas.
Ja.
Das heißt, möglicherweise sind die sowieso nicht so mächtig, wie wir denken. Also die sind jetzt nicht. Ja, man weiß es nicht genau. Der vielleicht mächtig sein könnte, ist Sagaras. Und vielleicht geht es darum, und das ist das, was Iridikron dann auslösen will, dass sie aus Verzweiflung Sagaras befreien.
Aber ich glaube, Sargeras wäre auf unserer Seite. Ich glaube, Sargeras wäre auf unserer Seite. Also wenn
vielleicht,
der mit dem Wissen, was wir jetzt haben, wäre es
aber darum geht's ja nicht. Schluss. Darum geht's ja nicht. Es geht nicht darum, ob er auf unserer Seite ist oder nicht. Es geht ja nur darum, die Titanen fortzuführen.
Ja, und vor allem, dass sie alle kommen und dass er vielleicht das Schwert rauszieht, damit da ein offenes Loch ist, um was reinzustecken. Mhm. Das kann gut sein. Aber das würde, also nur um deinen Gedankengang aufzugreifen, den feiere ich nämlich, finde ich ziemlich cool. Gerade wenn wir jetzt überlegen, wir holen, also die Titanen transferieren sich rein geistlich, Tür, wie gesagt, schafft so eine Brücke, dann sind die da und zum Ende, 11.0, würde es halt sehr gut passen, wenn dann die Titanen tatsächlich da sind, der World Revamp. Der kommt, ja. Das ist safe, das wissen wir. Und wenn nicht die Titanen, wer dann so Schwert rausziehen?
Auf jeden Fall.
Ey, wir geben euch, wir formen hier noch ein bisschen und so. Elun ist wieder vielleicht dann komplett da, kann zusammen mit den Titanen dann an der Welt rumbasteln und alles ist cool und alles ist chillig und es wird nicht zu spacey. Ne, also wie gesagt, gerade wenn die Titanen nicht wirklich vor Ort sind, sondern nur über Projektion, vielleicht auch über die Astralen, vielleicht helfen die damit, ne, das Kartell oder so ein Shit, weil die wären cool, wenn man die sieht. Ich glaube, das wäre so ein bisschen Fanfreude.
Wir haben doch, pass auf, Amatul übernimmt Odin, Agrama oder so übernimmt Tyr, Eona übernimmt Freya, die sind ja noch alle da.
Ja, aber die wären trotzdem zu big. Also selbst wenn du die dann zu 5, 6 dann dein Startgebiet hinstellst, sind die ja immer noch ziemlich krass strong und stark. Die müssen schon noch lower sein. Deswegen auch die Wache von Tyr, die wahrscheinlich ja an vorderster Front für Tyr dann dort kämpfen wird.
Ja, aber das Ding ist, guck mal, die Titangeschmiedeten, ne? Die waren ja auch diejenigen damals, die alten Götter besiegt haben. Außer Yasharash. Also es wäre schon logisch, dass man jetzt wieder sagt, die Titanengeschmiedeten kämpfen gegen diesen befreiten alten Gott. Und sie können auch erzählen, dass dieser alte Gott der mächtigste von allen war. Deswegen haben die Titanen den auch immer verschwiegen, weil die großen Triumphe des Schwarzen Imperiums sind auf diesen Kontinent.
Und durch die Manipulation, deswegen wollte man ihn in Vergessenheit, dann kann man auch nicht manipuliert werden. Ja. Das ist ein guter Move tatsächlich. Ja, aber trotzdem finde ich, wäre das zu big. Das wäre zu groß. Die müssten kleiner sein. Weil die kriegst du dann hast du wieder zu viel Power-Dings da drin. Ich meine, ich sehe schon so eine Allianz. Mhm. Ich meine, es ist ja auch die Aufgabe der Drachen quasi. Ich sehe schon so eine Allianz von Drachen, Tür und sowas alles. Aber an vorderster Front kämpft dann halt eben dieser neu geschmiedete Bund. Ich wette, also wenn wir jetzt von deinem Szenario ausgehen, dann würde ich wetten, dass dieser Bund ziemlich groß geworden ist. Quasi eine neue silberne Hand aufgebaut. Agentum-Dämmerung ist vielleicht mit eingegliedert worden. Vielleicht auch die schwarze Klinge irgendwo, die damit ein bisschen mitmischt oder sowas. Darion, der vielleicht damit rekrutiert hat. Also Paladin, jetzt keine Todesritter. Mhm. Kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. So bringt man dann noch Todesritter für alle Klassen. Und von der anderen Seite kommen halt über die Drachen die Druiden. Und wilde Götter vielleicht mäßig, so ein bisschen in kleiner. Und die schicken eben ihre Druiden allen. Ne? So haben wir dann auch Druide für jedes Volk. Weil das kommt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Paladin und Druide für jedes Volk, bin ich mir 1000%ig sicher, das könnte kommen. Und so kannst du die implementieren. Aber im Hintergrund sind dann die Big Boys.
Ja, die Frage ist halt, also die schwierige Geschichte, die Blizzard uns ja jetzt erzählen will, ist, dass Eredikon die Titanen bloßstellt. Also habe ich es verstanden. Er will die Titanen nach Azoth bringen. Das wurde uns mehr oder weniger gesagt. Und er will sie bloßstellen. Also er will sagen, hey, guck mal, ihr dummen Sterblichen und ihr dummen Drachen, die Titanen haben euch von vorne bis hinten verarscht. Und die Frage ist, wie will er das machen? Welche große Lüge will er uns aufzeigen? Welches große Verbrechen will er uns aufzeigen, dass wir sagen, puh, also das geht ja überhaupt nicht fit.
Ich glaube nicht, dass er die bloßstellen will. Ich glaube, dass er sie vernichten will.
Okay, das sehe ich auch noch.
Und ich glaube,
also wenn wir davon ausgehen, dass die, guck mal, wenn wir davon ausgehen würden, dass die Titanen wirklich geschwächt sind und dass sie Sargeras nicht vertrauen, der einzige, der nicht geschwächt wäre, dann bräuchte er trotzdem immer noch eine Macht, die die Titanen besiegen könnte. Und das könnte dieser alte Gott sein.
Sehe ich. Oder halt Big Boys Freunde Voidlords, Demensius.
Ja,
den sehe ich auch irgendwo.
Aber da sind wir auf einem ganz anderen Power-Level, ne?
Ja, also ja, klar, aber da sehe ich dann auch so einen Universe-Fight, ne? Aber das wäre halt spacey as hell. Das wäre halt schon echt heftig.
Ja, und wir dürfen nicht vergessen, ich glaube, die wird auch eine Rolle spielen, Ashara.
Oh ja.
Ashara wurde auch angekündigt mit dem Buch und Ashara will zum wahren Thron der Macht und so weiter. Entweder ist dieser andere Kontinent gemeint oder das Pantheon selbst oder dahin, wo Iridikon ist. Das sind so ein paar Optionen, die wir haben. Mhm. Was hältst du von der Idee, weil du World Revamp sagst, ne? Mhm. Das ist auf, ich nenne es jetzt immer wieder Avaloren, also das Gebiet, was wir jetzt westlich von Kalimdor finden werden. Was hältst du davon, wenn dort eine Maschine der Ersten ist, die hauptsächlich dazu da ist, um Azeroth zu gestalten.
Mhm. Aber die kann nur benutzt werden von höheren Wesen, Venari.
Ja, das Problem mit Venari ist, Medivh. Ich weiß nicht, Medivh schon eher. Das Problem mit Venari ist, ich weiß nicht, ob sie Shadowlands nochmal in dieser Form aufgreifen wollen. Und selbst nein, wenn aber
die das Volk drumherum, die ewig Reisenden und die vielleicht so ein Special Ops Kommando sind, womit die vielleicht, ich denke, ein Teil von ist.
Ja, haben wir ja schon häufiger spekuliert, ne?
Ja, denke ich. Und der könnte sagen, dem würde ich das auch zutrauen, so. Mhm. Das wäre also auch das, was Khadgar vielleicht rausgefunden hat. Vielleicht ist er schon in Kontakt mit Medivh.
Ja. Oder er hat versucht, Kontakt aufzunehmen und Medivh hat nicht geantwortet, aber Medivh hat das zur Kenntnis genommen. Also Medivh ghostet Khadgar. Könnte man auch sagen.
Angepisst. Deswegen ist er in die Shadowlands, weil er dachte, vielleicht ist er da.
Ja. Aha. Könnte sein.
Ich habe schon, also wie, ganz im Ernst, wie würde so ein Reset-Knopf, also wenn wir jetzt wirklich, wir gehen jetzt weg von 11.0 gerade, aber nur mal kurz einen Ausflug, ganz kurz von 11.0 auf 12.0, weil ich glaube, viele denken, 12.0 kommt der Revamp, 11.0 ist too early, die müssen das noch irgendwie einreihen, dass es kommt. Gehen wir mal aus 12.0 oder je nachdem, wie sie es dann vorhaben, kommt der Revamp.
Ja.
Wenn wir jetzt von deiner Theorie ausgehen, die ich sehr feier, auch wenn wir mal jetzt von Classic Plus vielleicht oder sowas ausgehen, Wie sehe das für dich aus? Einfach nur Gebiete angepasst an das heutige Leben, sprich alle Aktionen, die wir die letzten 10, 15 Jahre gemacht haben, werden auf den Inseln gezeigt, sprich um den Krater von Angoro ist vielleicht ein bisschen mehr gewachsen, da ist ein bisschen mehr geheilt, da sind Banditen weg, weil wir sie bekämpft haben, dafür sind da irgendwo andere Banditen. Also einfach eine Aktualisierung der orthonormalen Karte gerade eben. Oder, wie du schon gerade sagst, Reset-Knopf drücken, Ur-Kalimdor's back. Also wir gehen wirklich zurück.
Ich glaube nicht, dass dieser krasse Schritt zu Old Kalimdor kommt, weil
man muss ja die Gebäude irgendwie rüberkriegen. Das ist so das Problem, was ich da sehe.
Nee, das Problem ist ein ganz anderes aus meiner Sicht. Nicht, die kannst wie auch immer die das machen, die bauen die neu auf, so wie überall sonst auch immer gemacht wurde. Ne? Also wie in Borders of Draenor, wie überall.
Bin ich dabei.
Das Problem ist ein anderes. Wenn der WoW-Spieler sagt, er will sein altes Azeroth zurückhaben, meint der WoW Classic oder Vanilla. Der meint nicht Old Kalimdor. Ich weiß nicht mal, wie viele Spieler überhaupt wirklich wissen, dass Old Kalimdor jemals existierte.
Ja, bin ich dabei, ja.
Aber das wird nicht passieren.
Schwierig.
Wenn wir ein World Revamp haben, und selbst wenn das mit Schöpfungsmaschinen und sonst was passiert, ob jetzt mit den Maschinen der Ersten oder nur mit Maschinen der Titanen oder wie auch immer, dann betrifft das ganz normal Kalimdor. Und die östlichen Königreiche. Vielleicht noch die anderen Gebiete, aber erstmal die beiden. Vielleicht auch gesplittet, irgendwie 12.0 ist Kalimdor und 12.2 oder was auch immer ist das Königreiche. Und dann werden auf diesen Kontinenten große Geschichten erzählt. Also bei den östlichen Königreichen könntest du irgendwie erzählen, wie der Scharfrote Kreuzzug, Argentumdämmerung, was weiß ich, Wiederauferstehung der Geißel, Gilneas Neugründung, Wiedereinsetzen von Dalaran und Wiederaufbau von Dalaran. Im Schlingdorntal weiß ich nicht, werden die letzten Trolle besiegt oder sie bauen wieder ein neues Königreich auf oder keine Ahnung was. So würde man alles durchbehandeln. Und genauso in Kalimdor. Dass einfach sich die Überschwemmung in tausend Nadeln verschwindet oder.
Naja, ich weiß schon, was du meinst. Sehe ich aber super schwierig, ne? Sehe ich super schwierig. Weil Kalimdor und östliche Königreiche natürlich schon sehr, sehr groß sind. Wirklich sehr groß sind. Gut, sie haben jetzt viel dran gearbeitet. Wie gesagt, gerade wenn man so ein bisschen in den Daten mitguckt, dann sieht man so, über die letzten zwei Add-ons haben sie ja nicht nur die ganzen Models und die ganzen Gebäude und sowas alles überarbeitet. Sie haben sehr viel an den Gebieten selber, an den Grenzen gearbeitet. Sie haben sehr viel an diesen unsichtbaren Wänden gearbeitet. Insel von Quel'Danas da oben und so ein Shit. Teilweise verschoben, teilweise sind Bergketten, haben die andere Dimensionen bekommen und sowas. Also sie sind da definitiv irgendwas an machen, an diesen, wobei vorzugsweise nur an den östlichen Königreichen. Kalimdor haben wir so gut wie nichts wahrgenommen, nur ein, zwei Sachen, wo aber explizit die Rennen waren von Kalimdor.
Vielleicht ist auch erstmal ein Addon auch nur einer der beiden Kontinente.
Kann sehr gut sein, ja.
Weil es so viel auf einmal ist. Sie können, übrigens wäre es die beste Gelegenheit, wenn wir jemals Housing bekommen sollten, Housing einzuführen.
Aber es ist so ein Nein, ja. Ich liebe Housing, ich würde Housing wollen, aber Housing ist das schwierigste Thema und Blizzard kann nur aufs Maul fallen. Die können es nicht gut machen. Sie hätten, das ist wie mit dem Krebs, sie könnten ein Krebsmittel
und aber das nur für einen haben. Es bietet so viele Chancen. Es bietet die Chance, das Berufssystem wieder sinnvoll zu machen. Es bietet die Chance, dass die ganzen Collector wieder was zum Sammeln haben, weil langsam hat man seine hunderte von Mounts und Pets und sonst was, was endlich wieder was zu tun zum Sammeln und so.
Auf jeden Fall bin ich dabei. Housing hat mit das größte Potenzial, generell überhaupt in WoW reinzubringen. Aber eben auch das größte Problem. Weil du kannst nie irgendwie Housing, wenn man jetzt so mal aus den Konkurrenten vergleicht, so Final Fantasy, Star Wars oder sonst was, die haben nicht die Probleme, die WoW einfach hat, mit unterschiedlichsten Rassen, unterschiedlichsten Gegenden und einer ganz anderen Struktur der Welt, dass du da gar nicht diese Ferienhäusergebiete irgendwie rein platzieren könntest, instanziert. Klar, sie haben jetzt die neue Instanz-Server-Technologie vom Skera-Gewölbe oder von den Zalakhöhlen, was sowas ein bisschen ermöglichen könnte für die Zukunft, aber noch nicht in dem Ausmaß.
Ja, sie könnten ja so ähnlich machen wie mit der Garnison damals, was das Instanzieren betrifft, jetzt nicht den Bau
des Housings. Ja, sehe ich. Aber dann kommt eben der Punkt. Und ich meine, wir haben ein riesengroßes WoW-Team. Das liegt gerade bei 1200 bis 1300 Mitarbeiter. Gerade eben. Nur World of Warcraft, nicht Classic. Und ich will nicht wissen, wie groß ein Team sein müsste, um Housing nochmal zu realisieren. Explizit.
Darum arbeiten sie ja jetzt schon dran und das kommt erst im übernächsten Addon.
Schwierig, weil, wie gesagt, jeder will von seiner Rasse definitiv Häuser haben.
Ja.
Definitiv. Ich will als Untoter. Gib mir nicht wieder Orks, weil dann werde ich wieder Ali und muss eine Ali-Garnison machen, weil die ist einfach viel schöner gewesen.
Das stimmt.
Ich will auch nicht im Frostfeuergrad irgendeinen Scheiß haben, weil der Schattenmontal war halt einfach schöner. Das heißt, ich will in Silbermond oder in Unterstadt. Wenn ich in Unterstadt, dann möchte ich aber auch, dass Seuche aus meinem Haus rausläuft oder so. That's halt der Point, ne? Und das ist das Schwierige an Housing. Weil jeder will das. Und die müssen nur... Weiß ich nicht, die Gebäude sind nicht so, wie man will. Und schon geht's los halt, ne? Das ist halt super schwierig. Das ist wirklich super schwierig. Da sehe ich ganz, ganz schwer entgegen, dass Housing kommt. Leider, weil es ist
wäre aber halt sie können auch nicht jetzt auf ewig sagen, na gut, jetzt kommt nächstes Addon wieder 30 neue Mounts hinzu. Have fun.
Ja gut, jetzt hast du es ja mit dem Drachenreiten, dass das definitiv überall kommen wird. Ja. Aber...
Im Übrigen auch ziemlich sicher, dass natürlich Drachenreiten für Griffin gerade reingekommen ist, ne?
Ja, klar. Wir kriegen jetzt sowieso das allererste Reittier, was kein Drache ist. Das kriegen wir jetzt mit 10.2. Das wird das Mythic Mount von Fyrak sein, die Eule. Die ist kein Drache und die wird Drachenreiten haben. Das kommt, klar, das wissen wir. Wir haben ja mittlerweile alles, also auch weit über die Griffen hinaus, weit über die Drachen hinaus, haben mittlerweile so gut wie alle Flugmodels das Drachenreiten drin. Also es wir werden so gut wie alle Flugmodels. Ja. Witzig, ich glaube, ich habe letzte Woche gesehen, dass sie bei sowas wie dem Teppich und so das versucht haben. Sieht sehr witzig aus. Also ich glaube, da gehen sie nochmal drüber, weil das klappt nicht bisher.
Ja. Animation. Ansonsten, weil ich das im Chat lese, irgendwelche Ängste wegen Housing und der Garnison. Also in meiner Vorstellung bedeutet Housing gar kein Gameplay. Null.
Ja.
Ja, nichts mit Gameplay, gar nichts.
Ja.
Ihr habt dann ein Gastwirt, das ist auch alles.
Ja, ne? Aber nicht
so wie bei der Garnison. Kein Auktionshaus, keine Bank, keine Berufeskillen, ja. Nichts. Das ist nur, Garten. Damit ihr was zum Bauen habt.
That's ja, it. Bin ich auch dabei. Ja, genau. Aber
sehr
sind, wir da noch, ja. Sind wir da noch in World of Warcraft, dass wir sowas machen? Guck mal, wie viel
ja,
RPG so wurde aus dem Game rausgenommen? Also du bist so kastriert
ja.
In Sachen RPG. Ich meine, ich habe ja momentan dieses Time-Lost-Event, was wir machen, und da gehen wir ganz viel gerade durch. Sei es jetzt vom Köcher mit Pfeilen über Elementar, also Zauberfeuerschaden, Zauberschattenschaden und sowas, zu den simpelsten Dingen im RPG, was halt aufgrund von Emplos oder Raid oder weil sich halt WoW immer breiter aufstellt und immer weniger
casual. Aber sie gehen ja in diese Richtung gerade. Sie sind ja weg zum Beispiel von den Boros Power System und so weiter.
Ja.
Also sie gehen ja so ein bisschen mehr wieder in die Richtung, auch wenn du dir anguckst, was die Inhalte der Content-Patches sind. Sehr viel davon ist einfach nur, keine Ahnung, so du sammelst irgendwelche Währungen für irgendwelche Gegenstände, die kaufst, die einfach nur irgendwelche
Cosmetics sind. Ja, aber das ist Sammelzeug, das ist Sammelsurium, aber nicht richtig
ja, genau.
RPG. Das Housing müsste aber, wenn, dann richtig RPG sein.
Warum?
Ja, weil Housing das für mich, ja, man könnte es als nur als Sammelzeug machen.
Ich finde das schon eine krasse Motivation.
Ja, schon.
Die Leute sammeln ja auch Mounts, die blöde. Oder oder halt klar. Pets.
Ja.
Also, und so ein Housing-System hat noch eine viel größere Motivation, glaube ich, zum Sammeln als Mounts.
Ja, man könnte auch sehr viel damit reinbringen. Ich denke sowieso, die Nebenberufe werden jetzt
überarbeitet. Und du kannst damit auch extrem viel Content recyceln. Du kannst sagen, hey, du willst, keine Ahnung, irgendwie Zikkurats an deine Dings bauen, da musst du halt Naxxramas farmen und das droppt nur Kel'Thuzad.
Ja. Ich meine, das machen sie auch, ne? Wir haben jetzt das alte Kloster auch wieder zurück.
Ja.
Wir haben die ganzen alten Instanzen, fehlt nur noch der Tempel von Atal Hakar in der alten Form, den gibt's noch nicht. UBS in der alten Form gibt's noch nicht. Wenn wir das dann noch kriegen, dann haben wir eigentlich so ziemlich alles drin. Und man merkt ja, sie packen in diesen alten Content schon Sachen, ne? Sei es jetzt die Geheimnisse von Azeroth oder aber auch, wo sie die Instanzen zurückgepackt haben, jetzt mit den Schlotternächten, mit dem Schlüssel, dass es möglich ist, in der alten Welt Content reinzubasteln. Also von da an sehe ich da auch tatsächlich entgegen.
Ja, aber um nochmal kurz auf die Lore zurückzugehen, weil jetzt ob das Gameplay für 12.0, whatever.
Ja, klar.
Es gibt auch so viele andere Theorien, die irgendwie so umherspinnen, aber die sehe ich alle gar nicht. Also, jetzt sofort ein World Revamp sehe ich nicht.
Nee.
Jetzt die Südsee jetzt bringen, auch nicht. Es gibt noch so ein bisschen Evidenz, finde ich, für diese Underground-Theorie.
Aber das kann ja auch verbunden damit sein.
Genau, es kann auch verbunden sein, genau.
Ja.
Ne,
also ja, und ansonsten ist die nächste Theorie noch, das sind halt die Abstrakten, entweder in die Leere Richtung Dimensius Karesh oder halt Richtung Leben nach Lebensworld und oder Lebensland und na, schwierig.
Sehe ich halt nicht wegen Shadowlands. Also selbst wenn das der ursprüngliche Plan war, glaube ich, dass die Blizzard-Chefetage gesehen hat, nee, können wir nicht machen.
Ja, wobei, es kommen schon die damals geschrien haben, war nicht so gut, die kommen gerade an und sagen, Shadowlands war gar nicht so bad.
Ja, aber aus meiner Sicht ist der beste Schluss, den man gerade ziehen kann, wenn es um so Kosmos-Gedöns geht, dass die beste Art und Weise, das zu behandeln, so ist, wie es bei Argus war. Das ist ein Content-Patch, nicht das ganze Add-on.
Ja, bin ich bei dir. So kriegen alle was vom Kuchen und sind, glaube ich, auch zufrieden.
Ja. Und so die anderen Content-Patches sind dann halt so ein bisschen bodenständiger, sagen wir mal.
Ja, bin ich dabei. Bin ich definitiv dabei. Ich würde mal gleich auch direkt behaupten, dass so riesen Kosmos-Ding nicht mehr wirklich kommen wird.
Ja, es gab noch so eine, ich habe mal Argumentation gehört, die fand ich so ganz okay plausibel. Das basiert auf Chris Metzen und so weiter. wenn man zurückgeht in die Frühzeit von Warcraft, dann war Warcraft von Anfang an die Geschichte, hey, es gibt andere Planeten.
Ja.
Ne, damit ja, fängt Warcraft an, erste, mit den Orks Kosmos und mit den, selbst, egal ob du den Krieg der Ahnen nimmst, mit die Dämonen kommen in die Welt von Azeroth, mhm. oder ob du Warcraft 1 und 2 nimmst, mit die Orks kommen nach Azeroth und kämpfen gegen die Menschen. Man könnte auch überlegen, dass dieses Good Old Warcraft-Geschichte ist, wir gehen auf einen anderen Planeten. Wir hatten nochmal die Überlegung, ob wir die Scherbenwelt evakuieren oder sowas.
Da wollte ich jetzt gerade drauf, weil in der Theorie, weil wir sagen ja nur unsere beide Predictions, ich wollte jetzt auf meine Prediction kommen. Das ja. Problem ist aber, dass meine Prediction deine Prediction ist und ich eigentlich fast das gleiche erzählen würde wie du. Deswegen würde ich jetzt meine zweite Prediction nehmen. Also ich sag auch, wir segeln ganz klar rüber, ne? Also egal wie. Ich würde ja. sogar tatsächlich sagen, die Griffen sind dann eher hinterher. Also wir würden rüber segeln und dort finden wir die und die trainieren wir dann, dass wir dann mit denen wieder zurückkommen. Also wir sind eventuell auch am Anfang abgeschnitten. Wir gehen rüber, sind dann aber abgeschnitten und durch die Zwerge finden wir dann wieder einen Weg zurückzukommen mit diesen Griffen. Weswegen wir auch am Anfang dieses Drachenreiten etwas reglementiert auf diesen neuen Inseln da drüben oder auf dieser Insel benutzen können, aber nicht so richtig, weil wir halt das dann erst erforschen, entdecken. Aber ansonsten gehe ich halt mit dir komplett konform, was da drüben stattfindet. Aber meine zweite Prediction, wir hatten wir, glaube ich, auch schon mal angedeutet hier. Wir haben die Netherschwingen, ja, die Netherdrachen jetzt rübergeholt. Die sind gekommen und das haben Leute mitgekriegt, dass man auf Azeroth wieder wohl gut rüber kann. Und dann kommt das Konsortium oder vielleicht die Magar, die ja auch noch da drüben chillen, die Kuvenai, die noch da drüben chillen, Rexas Volk, was noch da drüben chillt und jetzt in Verbindung mit Thrall ist, die kommen an und sagen, ey, hier geht wirklich alles drunter und drüber und der Pre-Patch wird halt die Evakuierung der Scherbenwelt sein. Sprich, wir gehen rüber, organisieren irgendwie einen Hilfskonvoi, holen Leute rüber, Kinder rüber, was weiß ich was. Mit Hilfe der Drachen, mit Hilfe der Netherdrachen, holen wir die Leute halt rüber, haben dann irgendwie so ein Event oder sowas. Das wäre für mich das Pre-Event für 11.0. Und wir müssten halt, und dann passiert halt irgendwas im Ende dieses Pre-Events, was uns dann rüberbringt auf die Küste. Das wäre jetzt auch mal ein zweiter Gedanke, den wir bringen könnten. Aber ansonsten bin ich fast konform, dass im westlichen Reich wird die Erweiterung spielen, 11.0. Ich glaube, das gibt gar nichts mehr, was dagegen spricht. Also klar, es kann darauf natürlich aufbauen, dass wir von da aus dann nach Karrasch gehen, weil wir eventuell das Konsortium gerettet haben und die bringen uns einen Weg bei und sagen, ey, Dimensius, was weiß ich.
Aber die Frage ist, was wollen wir bei Karrasch? Also es ist so...
Retten. Vielleicht ist ein Notsignal gekommen. Ja. Was halt die erreicht. Vielleicht haben sie die gleichen Biokuppeln wie im Nethersturm, haben sie auf Karrasch aufgebaut. Nachdem Dimensius den Planeten zerrissen hat.
Ja, also die Story ist ja, wenn ich das richtig im Kopf hab, ne? Als die Lehre auf Karrasch aufmerksam geworden ist, haben die Stadt, die oder die Hauptstadt oder das Land oder wie auch immer belagert. Und dann haben die so eine Arkanwall aufgebaut, so ein Schutzschild, so wie Dalaran. Wie Dalaran sich geschützt hat vor Archimond und so. Und dann wurde Dimensius beschworen. Und dann sind alle möglichen Kräfte und Mächte kollabiert. Aufeinander geprallt. Sowohl die Lehre von Dimensius als auch die Arkan-Magie und irgendwie war auch noch Teufelsmagie oder so im Spiel. Auf jeden Fall steht irgendwas vom Wirbel Nether. Und bei dieser Explosion wurden die Bewohner von Karrasch zu den Astralen, also dass sie keine Gestalt mehr haben.
Von dem Körper getrennt, ja. Ja, aber was ist, wenn die Astralen, die sind ja, da haben ja irgendwie überlebt, wenn ein paar von denen halt darauf, ein paar wurden in den Nether geschleudert und sind dann irgendwie auf der Scherbenwelt gelandet. Und ein paar sind vielleicht dort wieder sesshaft geworden und haben auch so Biokuppeln da aufgebaut oder so. Mhm. Und jetzt greift halt wirklich die Lehre dort drüben nochmal an. Oder sie starten einen neuen Angriff oder keine Ahnung was. Und wir müssen den retten. So hast du deinen neuen Planeten, dein Argus, ebenfalls zerrüttet. könnte man auch wieder so 3-4 Gebiete machen, wo wir dann einfach helfen. Da können wir dann auch die neuen Drenai mit reinbringen, ne, weil jetzt mit Velen und den neuen Drenai, dass die sich da auskennen mit irgendwelchen Sachen aufgrund von dem Wissen über Sageras oder so.
Ja.
Und so kriegst du die Astralen vielleicht als spielbares Volk, neutrales. Aber das sehe ich schon.
Ja, ich sehe es auch nicht völlig unmöglich, aber also dann bist du von, wir evakuieren die Scherbenwelt, so wir evakuieren Karesh.
Nein, nicht evakuieren, wir gehen zur Hilfe. Okay. Weil wir eben die Scherbenwelt und das Konsortium dort evakuiert haben. 2-3
Patches. Aber wir bleiben später. Ja nicht da.
Also. Nee, das ist so wie Argus. Ich würde sagen, wir gehen rüber, haben Daily Quest, gehen zurück, weißt du, sowas in dem Bereich.
Haben wir aber so ein sehr zerklüftetes Add-on, ne? Da würden wir von der Scherbenwelt zu Karesh und dann wieder woanders hin. Kann schon, man machen, ja. Aber.
Ja, aber ich würde also das als ich würde das quasi wie in 10.07, die verbotene Insel. Die war jetzt auch nicht too much.
Stimmt. Was halt eigentlich spricht, sie haben halt, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber da wurde auch über Shadowlands gesprochen und dass man da ja dieses, dass man von Oribos dahin reist mit den Anima-Würmen zu den jeweiligen Gebieten, dass man das hinterher als nicht so cool empfunden hat. Blizzard. Das ist so ein bisschen, dass man lieber so eine gemeinsame Landmasse hätte.
Ja, genau.
Und das geht jetzt schon wieder deswegen, ein bisschen so in diese Richtung.
Ja, aber gut, wenn wir da von einem reden, es kann natürlich sein, dass sie sowas bauen wie Zaralek-Höhlen. Wir fliegen irgendwo gegen eine Wand und dann sind wir da drüben. Quasi. Ja. Also, dass da gar nicht so ein Zwischending ist, sondern wir können mit unserem Drachen durch das Smaragdgrüne Portal zum Beispiel ist das Gleiche. Wir fliegen durch das Portal durch und sind dann einfach auf der Zone. Das geht ja. Dass wir so ein Portal dann irgendwie auch da haben. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Und wir helfen denen da kurz und die bleiben aber dauerhaft da. Also wir können dann, die kommen gar nicht zurück oder so.
Das wäre natürlich noch ein anderer Aufhänger irgendwie mit dem Smaragdgrünen Traum. Weil wir haben ja jetzt auch das Buch, dass wir wissen, wir haben es natürlich schon vorher geahnt, aber sei es drum, jetzt ist bestätigt, der Smaragdgrüne Traum ist ja auch mit anderen Welten verbunden.
Ja.
Das heißt, vielleicht kann man den Smaragdgrünen Traum benutzen, um zu anderen Welten zu reisen.
Ja.
Weil wenn
kannst du dir?
Ich meine, wenn wir in den Smaragdgrünen Traum gehen, ne, dann ist das ja also einer der Wege ist ja durch diese Portale zu gehen. Was hindert uns denn daran, durch so ein Portal zu gehen, dann durch den Smaragdgrünen Traum zu wandeln, durch ein anderes Portal wieder rauszugehen? Dass man einschläft. Ich glaube, das war der Punkt, ne? Wenn man irgendwie zu sehr sich entfernt, dann schläft man ein oder so.
Ja. Aber wie ist es denn? Kannst du dir vorstellen, dass der Smaragdgrüne Traum wird ja immer als Blaupause dargestellt und dass man daraus resettet oder so. Kannst du dir vorstellen, dass wir wirklich schaffen würden, Argus zu resetten oder halt Karesh oder die Scherbenwelt? Ich meine, was ist, wenn ein Revamp-It-On bedeutet, dass die Scherbenwelt oder Nordend auch revamped werden? Was ist, wenn wir über den Smaragdgrünen Traum die Chance haben, weil eben dort kollabiert jetzt alles, ne? Dieser rote Kristall, der in der Höllenfeuer-Halbinsel von dem Pantalor, der Kalkulator dahin geworfen wurde. Und jetzt ist wirklich alles nur noch am, und der Netersturm kollabiert, weil die Festung der Stürme, Drenai haben ihr Schiff mitgenommen oder was. Und wir bitten Elun, weil er eben verbunden ist, und resetten die Scherbenwelt. Also evakuieren alle vorher. Und resetten und kriegen Good Old Draenor wieder, wie wir in WoD quasi haben. Das heißt, sie können auf eine Landmasse zurückgreifen, die sie literally schon haben und nur neue Models draufsetzen müssen. Das heißt, auch von der Entwicklungsarbeit ist es eigentlich ziemlich cool. Da kann man natürlich dann Pharalor mit reinbringen oder was weiß ich, alles, ne? Aber es wäre ein Revamp und ich meine, es wäre, wenn man wirklich Burning Crusade, WoD haben viele gefeiert. Also, dass man Draenor kam. Das Einzige, was ja doof war immer dieses Timeskip, genau, ne? Dass es nicht das ist. Aber wenn es actually die Scherbenwelt ist, unsere bekannte Scherbenwelt, ich glaube, das ist was anderes. Die Scherbenwelt ist geil. Auch wenn wir daran denken könnten, dass wirklich Nordend überarbeitet werden würde und wir wirklich mal auf die Neruba dann stoßen würden oder so. Sprich, wir
beginnen von vorne. Ich glaube, bevor sie Nordend überarbeiten, würden sie Kalimdor und das östliche Königreich überarbeiten.
Ja,
ich glaube nicht, dass Nordend vorher käme, das sehe ich nicht.
Aber dann gehen wir mal so. Okay, wir gehen jetzt rüber zu dem Sturm. Dadurch, dass wir da irgendwie was machen an dem Sturm in diesem Gebiet, verändert sich östliche Königreiche oder und Kalimdor. Oder in der Zeit machen wir es. Weil wir sind hinter diesem Sturm gefangen. können nicht zurück, aber in der Zeit wurde da aufgebaut. Ganz normal so. Und nächstes Add-on ist dann Burning Crusade, danach das Add-on ist dann Nordend und so weiter. Weil jetzt mal im Ernst, Nordend hat Potenzial bis zum geht nicht mehr. Allein nur, dass wir wissen, Darion ist wieder da und sie wissen, die Geisel dreht durch. Wir wissen, die Neruba haben noch ein riesengroßes Königreich und sind frei.
Das stimmt schon, das stimmt schon.
Und du hast dieses typische Back-to-Classic-Gefühl. Weil Nordend ist geil. Können wir darüber reden, wie wir wollen. Gerade mit der heutigen Technologie. Stell dir mal die Scherbenwelt und Nordend vor, mit der Grafik oder mit der Technik, die wir haben auf den Dracheninseln. Skybox-mäßig und so ein Shit. Überlege ich mal, wie geil würde bitte das alles aussehen?
Okay, also, es gäbe so ein, also, wenn Tyr wieder da ist, ne? Odin wollte, oh Gott, ich weiß immer nicht, welches Addon das war, aber Odin wollte seine anderen Titanhüterbrüder besuchen gehen, hat er gesagt. So, also will er nach Uldur. Wenn Tyr wieder da ist, will er vielleicht auch nach Uldur. Also machen wir großes Meeting in Uldur. Das ist der Übergang zum nächsten Addon. Yep. Die Titanengeschmieden kommen alle zusammen nach Uldur und sagen erstmal, Algalon, wir haben ein Riesenproblem. Pass auf, da gibt's diesen Eridikron, ne? Und er will die Titanen töten. Rufen aber den Titanen an, da ist, läuft gar nicht gut. Ja, ist das der Aufhänger? Wollen wir nach Nordend gehen?
Ja. Kann gut sein, aber nochmal Nordend als Pre-Zone sehe ich nicht.
Vor allem, ich will dieses Meeting sehen, wie die Titanengeschmiedeten zusammenkommen und sagen, du, wir haben jetzt 100.000 Jahre überhaupt nichts gemacht. Ah, was machen wir jetzt?
Ja, ist so. Wie ging das eigentlich nochmal mit Weltretten? Ne? Hat einer noch ein Memo?
Das ist doch eigentlich unser Job. Erinnert ihr euch?
Boah, ja, irgendwie wäre es schon cool, aber... Ich sehe das nicht. Ich sehe nicht die Titanengeschmiedeten, die großen und so. Ich sehe das mehr bodenständiger. Das haben sie mit Dragonflight jetzt gebracht. Ich meine, klar, so die Drachen sind der perfekte Bereich. Deswegen haben sie auch nicht Galakrond gebracht. Der wäre halt too big. Aber so ein Iridikorn, Vyranov, Alexstrasza, das ist genauso das oberste Level, glaube ich, was sie haben wollen. Ich glaube, höher als dieses Level werden sie nicht gehen.
Die Frage ist, guck mal, Eridikon hat ja die Seele von Galakrond absorbiert. Zumindest interpretiere ich das so.
Ja.
Was will der damit? Es gibt die Möglichkeit, dass er, wenn diese Seele, leeren Seele, Galakrond-Seele, whatever, ist ja eine Drachenseele 2.0. Wenn er die genauso einsetzen will, wie wir die Drachenseele eingesetzt haben, dann wird Eridikon einen riesigen Laser auf Amantul schießen? So wie Thrall auf Deathwing geschossen hat? Ist es das?
Aber wie? Amantul im Himmel? Weil Big Titan?
Wir entdecken Avaloren. Und Amantul so, ach du Jemine, da hat er irgendwas versteckt und das findet Amantul gar nicht gut.
Geht der Wecker.
Genau, der kriegt Panik. Dann geht
die Kamera an.
Genau, der kriegt Panik, kommt nach Azeroth und Eridikon wartet nur darauf und lasert Amantul aus dem Leben.
Was würde passieren, wenn Amantul stirbt? Also wirklich stirbt. Hatten wir schon mal einen richtig toten Titan? Nö, oder?
Argus, mehr oder weniger.
Ja, okay. War das schon voller Titan? Ja, eigentlich schon, ne?
Ja.
Und der Kerkermeister? Na, nicht wirklich. Obwohl doch, der gehört schon zu den Titanen,
der gehört zum Pantheon des Todes, ne? Aber als der Kerkermeister gestorben ist, hat er sich in diese Maschine verwandelt. Was interessant daran wäre, ist, was mit Amantul passiert. Sehen wir dann auch einen 3D gedruckten Amantul?
Und dann müssen wir nach Zeref Ordus.
Um einen neuen Amantul zu bauen? Aber das wäre wieder richtig spacey, so.
Ja, aber come on, die Zeres müssen sie irgendwann bringen. Sorry, aber
nicht
die
unbedingt, müssen
Doch.
Aber ist doch das zu früh, oder?
Ja, ist zu früh, auf jeden Fall. Na, es kann natürlich sein, dass das Iridikron Amantul erst am Ende weglasert. Wie wir schon, glaube ich, mal in einem Lorewalker gesprochen haben, dass wir über das ganze Add-on sehen, wie sich langsam Stück für Stück Amantul am Himmelszelt so materialisiert.
Ja, Ja.
Das wäre actually sehr geil.
Es könnte halt dauern, dass das, also es ist halt die Frage, wie kommt der an, ne? Könnte halt so ein langes Ding sein, dass der nicht einfach mal so durch die Tür schneit, sondern der muss einen riesigen Beschwörungszauber machen, damit er von A nach B kommt. Überleg mal, wie wir das sonst immer erzählt bekommen haben, als Sagras nach Azeroth wollte, über den Brunnen der Ewigkeit. Brunnen, da war ja Ashara ewig bei mit dem Beschwörungszauber und auch
wie viele Nachtelfen gestorben sind, Hochelfen, ausgepowert waren.
Auch als Legion war und Sagaras in dem End-Cinematic erscheinen wollte, war Azoth ja umhüllt von diesem Teufelsturm. Das dauert ewig, bis so ein Titan sich materialisiert.
Ja.
Und vielleicht ist das etwas, was uns über das Add-on so begleitet. Wir sehen den Nachthimmel und da entstehen dann so arkane Wolken und immer mehr und immer mehr. Und das ist quasi das große Finale des Add-ons, das Amantul erscheint. Und dann greift er das Schwert und während er das Schwert greift, schießt Iridikron gegen das Schwert und das Schwert reflektiert den Strahl und in Amantuls Auge und der fühlt sich gepiekst und rennt davon oder so. Keine Ahnung. Und sagt, ich weiß es auch nicht.
Der geht dann erstmal zu Eona.
Ja. Und Eona so verpiss dich.
Ja, ist so und holt sich Elune erstmal.
Ja.
Big Kuss-Szene am Horizont und fertig. Nein. Ich sehe, dass die Titanen kommen, aber ich sehe, dass die Titanen nicht kommen. Die Titanen werden nicht. Also weiß ich nicht. Ich denke mir immer, wenn doch die ganzen Leute so darüber reden, dass alles zu spacey ist oder so, ist es doch genau das, dass die Titanen wirklich materialisiert da sind, oder? In so einem kleinen Raumschiffstechnisch, wo wir gegen Argus gekämpft haben. Okay, cool. Kann man machen.
Aber wenn, das Ding ist, wenn Space, dann Titan. Stehst du?
Ja.
Also, ich glaube, die Titanen sind akzeptierter als andere Götter.
Ja.
Weil sie schon seit Anfang an
Worte. Gerade Sagaras zum Beispiel. Sagaras wäre, glaube ich, einer, wo da wird einfach, egal was die mit dem machen, der wird gefeiert werden. Weil halt Sagaras ist.
Ziemlich, ja.
Aber wie gesagt, ich sehe, dass nichts Größeres als Drachen kommen. Also so wie Redikron, Fyrak, das ist die oberste, der neue oberste Maßstab, glaube ich, den wir haben werden. Machtlevel-technisch. Bin ich mir ziemlich sicher. Weil das zeigt diese Philosophie gerade, die sie auch in Dragonflight bringen. Ne? So alles hat so ein paar Brandherde, aber wir brauchen eben kein Artefaktwaffe, wir brauchen kein Herz von Azeroth, wir brauchen kein, keine Ahnung, Pantheon des Todes, was uns hilft. Wir gehen, ne, also nichts Größeres als das kann kommen. Selbst bei Fyrak haben wir jetzt schon Probleme.
Ja.
Quasi powertechnisch gesehen.
Man könnte natürlich auch so eine ganz lame Geschichte erzählen. Was heißt lame, ne? Ich finde das trotzdem interessant. Dass wir einfach dort anreisen, es ist ein neues Land und wir entdecken dieses neue Land und alles ist friedlich und toll.
Ja, archäologische Explosion.
Genau, oder so ein bisschen wie bei Mists of Pandaria, ne? Das hat ja auch lange gedauert, bis das eskaliert ist und selbst da war die Eskalation nur, dass Garrosh irgendwie das Herz von Yasharash sich einverleibt hat und dann den Schlag vom Ork gemacht.
Kann diese Schatulle sein, dass da in dieser Schatulle der Plan dafür drin liegt, wie man da rüberkommt. Und dann kommt halt die archäologische Expedition und wir gehen mit denen da halt rüber.
Easy. Ja. Und wir bekommen von dem Kampf mit Redikron und Titan vielleicht nur indirekt was mit. Aber wäre das denn episch?
Vielleicht, yo. Episch wäre es, wenn man das den World Revamp mitmacht. Stell mal vor, am Himmelshorizont oder so wird halt, keine Ahnung, die kämpfen halt nicht direkt im Orbit um Azeroth, aber irgendwo da im Universum, sag ich mal, ja, also zumindest in unserer Galaxie.
Das sind einfach nur so Wolken, so, weiß ich nicht, so lila Wolken, die ganze Zeit rumblitzen und sonst was. Und dann hast du diese blauen Wolken von Amantul und die Spieler gucken immer nur an den Himmel und je nachdem, welche Farbe und welcher Sturm gerade die sowas. Oberhand hat und wir vermuten nur und glauben nur, was da passiert. So.
Ja, aber vor allem, das könnten die Auswirkungen auf Azeroth sein. Sprich, wie so ein Sonnensturm uns trifft, kann natürlich eine gewisse Attacke abprallen und nur deren Echo kann uns treffen und ein Gebiet erfekten. Es kann natürlich auch ein Intro-Cinematic sein. Also, dass das große Cinematic von 11.0 wird oder dann halt 12.0 oder auch immer. Und dann haben vielleicht wir halt
dann auch so, neue genau, Gebiete. Also wenn jetzt zum Beispiel die Leere so droht zu gewinnen, ne, dann spawnen vielleicht so, vielleicht Workquest-mäßig überall so Leerenwesen oder sowas. Ja, und dann müssen wir Dinge tun in dem jeweiligen Content-Patches, um die Titanen vielleicht zu helfen. Dann gehen wir mit Katka und so Magni und so zu den Schöpfungsmaschinen und ballern mit unseren riesigen Lasern in den Voidstorm rein oder so.
Ja, oder den halt irgendwie Macht zu schustern, kanalisieren.
Ja. So ja, vielleicht könnte man es so darstellen. Dass ja. wir, weil, also was ich ungern hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir einen Bossfight hätten gegen Amantul oder mit Amantul oder sowas. Ich,
boah, will ich nein. Nicht. Maximum wirklich Odin. Aber dann ist das schon oberste Fahnenstange. Härteres will ich nicht.
Das war schon beim Kerkermeister irgendwie nicht so richtig glaubhaft, zumindest aus meiner Sicht.
Ja, der Fight war schwierig. Der Fight war sehr schwierig. Der war wirklich, da hätten, ja, das Machtlevel war halt einfach sehr kompliziert. Von ihm. Ja. Aber das könnte definitiv was sein, um die Titanen zu bringen, aber sie nicht zu bringen. Weil das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, die wir erreichen müssen. Aber es muss auch zwischendurch ein, ich sag mal so, wenn wir das hätten, dann wären wir ja durchgehend in einer Bedrohungslage. Durchgehend, ja. Ne? Also jedes Mal könnten Meteoriten abstürzen. Was natürlich dann so Void-Meteoriten sein könnten, ne? Wir kennen ja schon die Fell-Meteoriten, wo ja die Höllenbestien draus entstehen. Wir könnten natürlich auch so Void-Meteoriten dann bekommen oder Arkan-Meteoriten. Das wäre natürlich auch geil. Dann hätten wir ja ein bisschen Variation, was ja auch cool wäre. Aber trotzdem sind wir in der durchgehenden Bedrohungslage. Und ich glaube, das ist nicht cool. Weil jetzt in den Dracheninseln haben sie es gut hingekriegt, dass wir immer wieder friedlich auch sind. Und ja, jetzt helfen wir dem kleinen Dorf hier und jetzt helfen wir dem Dorf da.
Das stimmt.
Eine durchgehende.
Wie man es dreht und wendet, das ist nicht so richtig.
Ja.
Was wäre denn, okay, neues Szenario. Ich weiß nicht genau wie, aber Eridikron schafft es, die Titanen in die Domäne des Voids zu locken.
Oh, geil. Oh, geil. Und wir holen Sageras raus, er nimmt das Schwert und let's go.
Ja, irgendwie sowas. Und das ist dann der letzte Content-Patch. Dann folgen wir Sageras und Illidan und der Armee des Lichts und wir nehmen alles zusammen, was wir irgendwie haben und dann ballern wir nochmal mit drauf.
Das wird nicht too spacey. Weil wenn Illidan und Sageras dabei ist, ich glaube, mit denen könnten wir egal wohin gehen, es wäre nicht zu spacey.
Ja, wir kümmern uns dann um den Kleinkram. Du kannst dir das so vorstellen, so mit Illidan zusammen und mit Velen und weiß ich nicht was und Anduin holen wir auch zwischenzeitlich ab, ist die letzte Schlacht, die angeblich letzte Schlacht und dann kämpfen wir gegen die kleinen Lakaien. Vielleicht kriegen wir sogar noch einen alten Gott entgegengeschmissen, so die letzten Überreste von Ensoph oder sowas. So, das ist so für uns die Klimax im Add-on. Aber in der Skybox, dieses Void Realm, sehen wir dann wirklich, wie irgendwie Amantul und Void Lords und was weiß ich nicht, was abgeht. Da eskaliert's komplett. Das ist quasi das Finale.
Ja. Interessant auf jeden Fall. Und dann kommt der schwarze Mond und Elune hört auf jetzt zu spielen, Kinder. Streitet euch nicht.
Ja, oder Elune ist für die Erneuerung da. Wir kehren zurück, lecken unsere Wunden, betrauern das, weiß ich nicht, Amantul, Eon und Eona vielleicht nicht, aber Norganon gestorben sind oder so. Und Eona wendet sich an Elune und sagt, wir haben alles gegeben, wir sind aufgezehrt, wir haben keine Kräfte mehr. Azeroth braucht Hilfe, lass uns zusammenarbeiten und Azeroth wieder aufbauen. Hm. Irgendwie sowas. Und dann kommt World Event.
Ja. Ja, was meinst du denn, wenn zum Beispiel die Titanen sterben würden?
Ja.
Würde denn ihr Werk vielleicht resettet werden? Dass die Ordnung, die sie über Azeroth gebracht haben, das reine Ordnen?
Das Ding bei den Titanen ist gerade, also uns wird ja immer diese Balance-Geschichte erzählt, ne? Licht gegen Schatten, Leben gegen Tod, Ordnung gegen Unordnung oder Chaos. Chaos ist, nachdem Sageras gefallen ist, besiegt. Es gibt zwar noch irgendwie ein paar Dämonen, aber die sind unorganisiert, alles ist hinüber. Das heißt, wenn diese Balance-Geschichte stimmen würde, müssen die Titanen fallen.
Naja, aber die Titanen sind schon gefallen. Die haben immer noch nicht wieder ihre Power, sind nicht kräftig. Und bei der Legion wissen wir, dass gewisse Draenei anscheinend das Kommando übernommen haben.
Ja, ja, klar. Also so kann man das schon auffassen.
Wer weiß, ob da nicht wieder irgendein mächtiger Boy am Start ist, sei es Schreckenslord oder sonst was. Mhm. Denatrius.
Ja, ja, Denatrius ist ein guter Kandidat dafür, dass er die restlichen, dass er die Reste der Legion unter sich vereint mit den Nasresiden, ne?
Also, den müssen wir auch mal wieder bekommen, ne?
Stimmt schon.
Wäre cool. Ich meine, Denatrius ist ein Kumpel. Ich glaube, den wird jeder feiern. Egal wie er kommt, das wäre ein Hype. Also, da hätte jeder Bock drauf auf Denatrius. Mit ein paar Schreckenslord und Legion. Ich meine, das ist das, was immer funktioniert hat. Egal wann, es hat funktioniert. Legion. Mhm. Die Legion in World of Warcraft funktioniert immer. Das ist, aber wie du heute schon gesagt hast, du kannst Witze über Til Schweiger machen und über, ne? Das funktioniert.
Das stimmt schon, das stimmt schon. Ich frage mich gerade, wenn jetzt wirklich ein Void Lord kommen sollte, ne? Also diese komplett wilde Geschichte mit dem Ensios oder so. Wäre das nicht auch die Gelegenheit, dass wir mal endlich Lords oder den Hütern des Lichts bekommen? Oder den Light Lords oder wie man sie nennen wollen?
Ja, ja, klar. Das ist ja der Punkt. Auch zu den. Ich meine, müssen die Void Lords böse sein? Stell mal vor, wir gehen jetzt wirklich rüber zu den Void Lords, weil dort irgendwer hing verschleppt wurde.
Ja.
Sei es auch zum Beispiel Eretnetria ist da verschleppt worden, wir sind da rüber und haben halt rausgefunden, dass sie dort rein, und wir helfen ihr oder wollen ihr helfen oder so. Und wir kommen da rüber, muss da die Lehre unbedingt böse sein?
Naja, die Frage ist, was böse bedeutet in diesem Kontext. Ich meine, die
unser Feind sein?
Das ist ja das, was die Inkarnation uns auch sagen wollen über die Titanen und so. Du hast halt dieses, hey, die sperren dich 10.000, 100.000 Jahre ein. Und versklaven dich und du sollst ihnen gehorchen und so weiter. Das sind Tyrannen, das sind Diktatoren, keine Ahnung.
Voll, voll.
Ne? Also da kann man auch nicht unbedingt sagen, sind die jetzt gut oder so.
Nee, und die ordnen alles wirklich bei drei auf Bäumen.
Genau. Und die Lehre, die unterwirft nicht im tyrannischen Sinne, sondern die manipuliert dich, die verführt dich, die zapft deine Visionen, Wünsche, Träume und Verzweiflung an, so dass du deren Willen gehorchst. Das heißt, die sind in dieser Hinsicht böse, wie alle kosmischen Mächte, dass die uns kontrollieren wollen. Zu deren Zwecken. So. Die sind jetzt aber nicht per se böser als die Titanen. Höchstens nehmen wir das so wahr, weil wir dunkel und düster weniger attraktiv finden als hell und ordentlich
aufgeräumt. Ja, bin ich schon dabei. Aber trotzdem werden sie als unsere Feinde dargestellt werden.
Ja, ja, und
das finde ich irgendwie ein bisschen sad, weil ich sehe da schon so ein bisschen Aleria.
Auf jeden Fall, aber da kannst du immer sagen, wir sind halt Gehirn gewaschen, ne?
Ja, oder dass Splittergruppen sind. Naja. Die halt der Lehre angehören, aber nicht der Doktrin der Lehre folgen. Das kann natürlich auch gut kommen, ne? Dass man da so mit Splittergruppen, dass man mit der Lehre auch im Positiven interagieren könnte.
Es gibt das bei jeder anderen kosmischen Macht auch.
Ja, Jirel fürs Licht und andersherum, ne? Ja, denkst du denn so Irdisches, also Tyralion und so, das ist ja auch was definitiv noch kommen muss. Also meiner Meinung nach muss das im nächsten Add-on kommen, dass also, die Allianz Scheiße baut. Und zwar huge Scheiße baut. Wobei ich es nicht bei Tyralion sehe, leider Gottes. Der wäre der perfekte Typ, aber ich sehe es nicht bei ihm.
Also es gibt zwei Charaktere, die ich als tickende Zeitbombe begreife bei der Allianz. Das ist Anduin. Ja. Wenn der wiederkommt, wer weiß, wie der tickt.
Schwierig.
Ne? Der hat Traumata hinter sich und sonst irgendwas.
Schwierig.
Und Prophet Velen.
Ja.
Prophet Velen ist auch in seinem Glauben seit Legion komplett erschüttert. Der hat jetzt seinen Auftritt gehabt mit den
Draenei.
Mit den Draenei, mit den Eredar, die halt übergetreten sind, mit den Manari oder wie heißen.
Ja.
Da war er relativ gefestigt.
Ja.
Aber im Grunde genommen hat er immer noch seinen Sohn verloren, hat irgendwie immer noch Glauben ans Licht irgendwie so.
Ganz gefestigt war er nicht. Als er dann das Artefakt oder was auch immer sieht, dass sie das haben, ist er direkt so, oh, shit, damit muss ich jetzt weg.
Ja.
Was schon ein bisschen spooky ist.
Genau, und wer weiß, was der jetzt mit dem Artefakt macht und sieht.
Kann das und vielleicht sein, dass es so ein Artefakt ist, womit er seinen Sohn zurückholen könnte oder sowas? Das geht schief und dann verfällt der komplett?
Ich sehe bei ihm eher irgendwie dieses, dass er irgendwie was versucht, weil er eine Vision hat.
Mhm.
Und also irgendwie, keine Ahnung, ob er seinen Sohn retten will oder sein Volk endlich Frieden geben will oder er die Void Lords besiegen will, weil er irgendwas sieht. Aber in Wirklichkeit hat er Bullshit gesehen. Irgendwie, weiß ich nicht, wurde er verführt oder sonst irgendwas, weil in diesem Kristall was Böses lauerte oder so. Und in diesem Moment setzt er was in Gang, was richtig viel Leid verursachen wird. Dass er aus Versehen der Grund ist, weshalb die Lehre einen Fuß fassen kann nach Azoth oder sowas.
Aber klar, wählen ist Anführer der Draenei und die Draenei gehören zur Allianz. Aber ich denke, die Allianz könnten, also die Draenei könnten nichts in der Allianz in Gang setzen, dass die Allianz schlechter steht.
Ja,
ich brauche
einen
Konflikt
halt,
innerhalb
die
der
sind
Allianz.
Halt die, also die Draenei an und für sich weniger, aber die lichtgeschmiedeten Draenei, ne?
Auch da.
Ich sehe die Armee des Lichts als gefährlich, weil fanatisch.
Ja. Ja, klar. Aber ich sehe, das sind zu wenige, das ist zu klein, das ist zu nicht Allianz. Also gerade wenn wir jetzt darüber reden, wie jetzt gerade World of Warcraft geschrieben wird, more Classic, ne, wir gehen zurück, Drachen, die Hauptvölker sind wichtig, Thrall, Untote, sowas halt, ne? Oder halt bei der Allianz Menschen und so. Das heißt, in der Theorie muss, im Gegensatz zu, ne, es waren die Untoten bei der Horde, die halt durchgehend Scheiße gebaut haben, und die Orks, die Scheiße gebaut haben. Also eigentlich müssten die Nachtelfen und oder die Menschen Scheiße bauen. Bei den Nachtelfen könnte es natürlich jetzt so sein, dass sie mit der Allianz brechen und sagen, wir sind auf der auf den Dracheninseln. Und ihr könnt uns jetzt mal. Und ihr machen irgendeinen Move, wo Tyrallion sagt, ey, macht ihr nicht.
Naja.
Schwierig. Aber die Menschen,
Die Menschen hast du halt die ganze Geschichte mit Scharlach, Roten Kreuzzug und so, ne? Die jetzt auch angerissen wurde bei der Traditionsfestreihe.
Aber das ist ja nicht die Allianz.
Nicht direkt, aber du hast in der Region hast du zum Beispiel auch Gilneas und du hast diesen Brief von Kaya an Gengraume, ne?
Und die letzte scharlachrote Anführerin, die davon gekommen ist.
Und jetzt ist dieses Ding, also Kaya und Gen einigen sich irgendwie auf einen Deal und dann teilen die da die Königreiche auf und der scharlachrote Kreuzzug sagt dann, nö, gefällt uns nicht der Deal. Die mischen sich da ein und jetzt passieren quasi in dieser politischen Verzwickung so Folgeeffekte wie Genea steht den Untoten bei und auf einmal kämpfen Worgen gegen Menschen. Und das bekommt Tyrallion mit und dann ist die Frage, wie entscheidet er sich? Und das gibt so ein Clusterfuck an, wie stehen Fraktionen zu diesem Konflikt?
Ja, weil dann auch die Nachtelfen den Worgen wahrscheinlich beistehen würden, weil die Nachtelfen eh angepisst sind von den Menschen mit der letzten Entscheidung. Und vor allem sehe ich da auch den Revamp mit drin. Stell mal vor, wir haben ja Stormguard wieder aufgebaut. Stormguard ist jetzt im Besitz der Allianz und voll ausgebaut. Der Thoradin-Wall ist wahrscheinlich wieder verstärkt ausgebaut. Ja. Was ist, wenn sie sogar sich weitergekämpft haben und aufgrund der verlassenen Sache mit den Scharlachroten, dass Altarak auch wieder aufgebaut wird, das Königreich
Altarak. Oh ja, Altarak auch. Na? Übrigens,
und das
haben
vielleicht die Scharlachroten übernommen.
Interessanter Charakter, der mir einfällt, ist Jaina. Ich glaube, Jaina wird sich eher gegen die Untoten stellen.
Nein. Das wäre jetzt endlich der Move, um Jaina wieder
zu rehabilitieren,
cool zu machen, weil sie mit Thrall stehen würde.
Oder, aber wie wäre es, wenn Jaina sich gegen die Untoten positioniert und dann kommt Thrall, um Jaina wieder rüberzuholen?
Nee.
So
dann kommt
quasi.
Dann kommt Kalia und Derek und sagen, ey, die Untoten haben dir deinen Bruder wiedergebracht. Kalia hilft und tut und macht und wir sind ganz cool. Und dann kommt Jaina und hilft den Verlassenen.
Aber du merkst, also gerade, also ich glaube, dieser Konflikt, ne, also mit Gilneas, den Scharlach und Kreuzzug, den Untoten und so geil, weiter und ja? so fort, der bietet richtig viel Potenzial erstens ja. zur Charakterentwicklung. Wir haben hier Gen, Graubel, wir haben Thoralion, wir haben Kalia und so. Wir haben voll viele wichtige Charaktere und wir haben verschiedene Völker und das ist politisch sehr interessant. Also man, es ist schwierig zu sagen, wie verschiedene Völker sich positionieren bei so einem Konflikt.
Mhm. Vor allem, bemerkst du, wir sind hier auch die ganze Zeit auf den östlichen Königreichen, die auch schon ja. in den Daten seit jeher, jetzt seit Jahren angepackt wurden. Was ist, wenn wirklich eine Erweiterung auf den östlichen Königreichen erneut richtig komplett stattfindet? Sprich, die Orks siedeln dann mit rüber, weil halt wirklich der Thoradinswal, gehen wir jetzt mal davon aus, der Thoradinswal ist Grenze oder vielleicht Altarak ist oben dann noch so eine die Bastion der Scharlachroten und wir kämpfen in den nördlichen Gefilden, sagen wir mal, alles nördlich der Brücke, der Zwergenbrücke im Arathi-Hochland, ich weiß nicht mehr, wie heißt die von Sumpfland, du weißt, wen ich meine, ne? Thoradinsbrücke?
Ja, Thoradinsbrücke ist zwischen Arathi-Hochland und
ja, genau.
Vorgebirge des Hügellandes?
Nein, zwischen Arathi-Hochland und südlich nach Lochmodan ist das.
Ach so, Sumpfland, da meinst
Sumpfland, du. Ah, Sumpfland. Da ja, genau, die große Brücke, wo man, wo drunter auch Fluss ist, wo
der große Canyon ist.
So, du hast alles von da nördlich auch als als Revamp dann. Das heißt, sie beschränken sich wirklich auf eine Zone, die ja. ungefähr so groß ist wie eine Erweiterung.
Kannst auch Armani-Trolle noch wiederbringen, diese Theorie existiert theoretisch
Silbermond?
Auch
Silbermond?
Du könntest sogar HK wiederbringen. Weil die sind eher bei den Erber-Gorobashi-Trolle, aber
es du hast
auf
da
jeden
deinen,
Fall viel Potenzial.
Du hast auf jeden Fall einen Bereich, der, ich würde behaupten, aufwandstechnisch möglich ist, weil ja. er ungefähr so groß ist wie eine gesamte Erweiterung. Du hast super viel Konflikt. Wir haben Classic mit drin. Jo. Du könntest Jaina, Thoralion, die ganze Quatschkacke machen. Wie gesagt, Altarak, ey, ich glaube, ich würde es lieben, wenn die Scharlachroten Altarak übernommen und aufgebaut hätten. Aber ich würde es auch lieben, wenn die Orks sich zum Beispiel als Hilfsunterstützung eine Garnison da aufbauen im Vorgebirge irgendwo. Imagine, wie cool das wäre. Die Pestländer noch weiter aufgebaut als
normalisieren,
zuvor.
Ja.
Boah, du hättest da so viel Stuff. Und es wäre, also ich glaube, ich würde durchgehend mit einer Gänsehaut da durchballern, weil es halt das alte Gebiet ist. Ich meine, Tirisfall und so. Die Tirisgarde, nicht die Tirisgarde, Tirisgarde könnte man auch noch mit reinbringen.
Ja, ja, also tatsächlich, ich glaube, da haben wir tatsächlich noch einen zweiten Kandidaten jetzt gefunden gegen Ende.
Würde also ich sagen,
außer,
weil...
Genau, außer Avaloren oder wie auch immer wir es schimpfen wollen, haben wir jetzt noch östliche
Kann ja durchaus sein.
Anderer Kandidat, ja.
Das kann ja durchaus bei, obwohl für beides wäre es ein bisschen too much. Nee, für beides wäre es too much.
Für beides wäre es zu viel, ja, ja.
Aber finde ich gut. Das klingt geil, vor allem... Das würde es bringen. Und dann kannst du irgendwann halt das südliche Azeroth oder du machst halt das nördliche Kalimdor, wo du auch super viel Stuff hättest. Dunkelküste, Teufelswald, Winterquell, Hyjal. Du hast da super viel Sachen, die da eigentlich passieren müssten.
Ja, aber erstmal, ich glaube, östliches Königreich ist so das, was sich am besten eignet.
Ja, vor allem hast du super viele Indizien.
Ja, ja, auf jeden
Fall. Wie,
ja,
wie die... Die arbeiten auch, dass sie da angefangen haben, halt die Stormguard aufzubauen. Für was? Als ob die, ich meine, guck mal, den Amount of Work, was sie benutzt haben, um Stormguard und die ganzen Bereiche, das haben die nicht nur für die Kriegsfronten gemacht. Niemals im Leben. Das wird schon cool passen. Oh, hätte ich Bock drauf.
So, ich, gut, ja, haben wir einen zweiten Kandidaten.
Genau. Alles klar, lassen wir so stehen.
So.
Ja, ich würde sagen, unser nächstes großes Quatschen wird
nach der BlizzCon. Ja, nach der BlizzCon, wenn du wieder zurück bist.
Ja.
Dann gucken wir, was es geworden ist.
Ich bin so gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ja. Was sagst du zu Warcraft? Was kommt da? Einfach mal kurz knackig. Was kommt im Warcraft-Universum? Ist es Film, Serie oder ist es Classic Plus?
Classic Plus. Ich will es nicht, aber es wird Classic Plus.
Ah, ich denk's auch, ja. Ich denke auch, Chris Metzen ist für Classic Plus da. Der Chef von Classic Plus.
Ja.
Ja, ich glaube.
Und Classic Plus wird neue Raids und so.
Ja, ein bisschen Lore. Ich glaube nicht viel, damit sie nicht unbedingt verschrecken. Aber alte Sachen aufgehoben. So was nicht ganz Ende erzählt wurde. Eine Defiers-Bruderschaft als Raid. könnte man noch machen. Mhm. Ja, sowas. Sowas sehe ich auch. 1,5. 1,15.
Ja, also ich glaube, ich würde mir natürlich, ich fände natürlich ein Warcraft 4 cool, ich fände eine Serie cool, ich fände einen Film cool, das würde ich alles, ich persönlich würde das alles besser finden, würde es mehr mögen, aber ich sehe tatsächlich auch eher Classic Plus. Und Classic Plus sehe ich im Sinne von, wie gesagt, weitere Raids und Innies und so gut ins.
Weil ich gerade lese, Keter Classic T-Shirts von Deathwing im Shop, die waren nicht nur kurz im Shop, die sind ganz normal vorgestellt worden, aber auch neben meinem Illidan-Shirt. Und das ist einfach nur, die kommen abwechselnd dran. Na, die letzten Male waren Arthas und noch jemand. Das ist tatsächlich keine Aussage. Deathwing kannst du auch so gut nehmen wegen den Drachen jetzt.
Ich glaube aber nicht, dass Cataclysm Classic kommt. Meinst du?
Ja. Also ich sag's dir zu 100%. Es kommt.
Maybe.
Bin ich mehr als safe, dass es kommt. Würde ich behaupten. Okay. Ja gut, das war's. Das wird die BlizzCon dann beballern. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Gut, dann ich hoffe, es hat euch unser neuer Hintergrund vor allem gefallen. Das Buch, ich weiß nicht, Chrome, ihr müsst jetzt wahrscheinlich schon 200 Seiten durchgeblättert haben.
Das ist richtig.
Und Gallifix
hat richtig viel Gold verdient in der Zeit.
Auf jeden Fall.
Ja, passives Einkommen.
Ja, das war ganz viel passives Einkommen. Und ja, das nächste Mal hören wir uns dann nach der BlizzCon, wo wir gesagt haben, wir haben es euch ja gesagt.
So.
Und damit einen wunderschönen Abend euch allen. Servus und Ade.
Bis denn.